scheint ja noch alles zu funktionieren. Hallo Fabian.
Hi.
Ja, hier ist CB-Funk, der Computerbest-Podcast. Nach vierwöchiger Abstinenz, Sommerpause, haben wir sie genossen? Wir haben sie genossen. Letzte Woche schon mit Gamescom.
Du sprichst für dich?
Ja, nein.
Gamescom ja, ist natürlich immer ein Highlight. Ich bin ja in die Sommerpause reingenossen mit Covid. Das hatte mich, ich habe da ja noch guter Dinge Mittwoch, Ende Juli die letzte Folge aufgenommen. Das hat mich wirklich umgehauen, sodass dieses ganze Strix Point getestet zusammen mit Nikolas wirklich kein Spaß gewesen ist. Durchgezogen haben wir es trotzdem. Und dann bin ich damit wirklich in den Urlaub gekippt, um dann mit einer fetten Erkältung wieder rauszufallen. Und damit bis Zeuge über die Gamescom zu rennen.
Ja.
Ich bin niemand, der gerne heiser ist, aber am Mittwoch, Gamescom-Mittwoch, Mittag, da war ich es dann plötzlich mal.
Ja, auf die Gründe kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen.
Leicht nasal, voller Freude. Was hat vorhin jemand im Forum geschrieben? Also wir nehmen auf Mittwochmittag. Da war der Kommentar im Forum irgendwie so eine News am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Da ging es um die Windows-Updates, die jetzt Ryzen und Core so viel schneller machen oder nur Ryzen. Und da habe ich schon drauf geantwortet, ja, bei dir vielleicht. Denn ja, worüber wollen wir heute sprechen? Eigentlich dachten wir nur über die Gamescom, weil Ryzen 9000 ist ja jetzt schon so lange her und
wir hatten
in Abwesen,
Wir hatten ja ursprünglich sogar, also wir haben uns ja in die Sommerpause verabschiedet oder hatten schon so den Hintergedanken, vielleicht gibt es ja eine Überraschungsfolge, wenn dann ja nächste Woche, dachten wir damals, Ryzen 9000 aufschlägt. Und dann wurde das aber ja nächste Woche nichts, weil die Dinger ja kurzfristig verschoben wurden auf zwei Termine und ja, dann wurde aus dieser Sonderepisode auch nichts, mit der wir eigentlich ja Ryzen 9000 beglücken wollten und dadurch sind es dann jetzt halt wirklich so viele Wochen. Aber das Thema bleibt ja dank AMDs Fine-Wine-Thematik hochaktuell.
Ja, ist es AMDs Fine-Wine-Thematik? Also wir sprechen über das, was da gerade mit Windows und Ryzen und Core im Gange ist. Top 1. Dann kommen wir aber zu Gamescom und Fabian, du erzählst von deinen Highlights. Denn ich bin ja...
Du erzählst von deinen Lowlights.
Ja, nee, ich erzähle gar nichts. Ich bin ja überwiegend, um langjährige oder neue Kontakte zu treffen über die Messe Grand, habe auch den einen oder anderen Inhalt gemacht, aber eher weniger Games-lastig. Und wir reden heute mal über zwei Spiele und eine Technologie, die du auf der Gamescom erlebt hast.
Ja.
Ein Spiel hat dich ja fast den Zug verpassen lassen. Und du hast gerade noch mal gesagt, das war wirklich
so. Nee, es stimmt. Ich würde dir niemals lügen.
So, und dann, jetzt gucke ich noch mal auf unsere schlaue Liste, die wir hier im Vorfeld immer erstellen. Bleiben wir beim Thema Spiele, aber kommen schon zur letzten Sonntagsfrage, auch wenn es, du hast es ja durchgezogen, jetzt die letzten Sonntage, jeden Sonntag eine neue Sonntagsfrage gab, aber wir schnappen uns nur die letzte.
Seit bald zwei Jahren ziehe ich das durch mit jedem Sonntag.
Ja, aber auch wenn ich im Urlaub bin.
Da war schon Neujahr dabei, da war schon der erste Weihnachtsfeiertag dabei, da waren schon meine Urlaube dabei.
Wo ist denn dieser, in Discord, dieser Smiley, der so, oder kennst du SpongeBob, der so worshipped? Das schicke ich dir nachher noch. Ohne Flachs, Spaß beiseite, das machst du wirklich wie ein Uhrwerk, ganz, ganz toll. Und letztes Mal ging es um den Pile of Shame. Das ist dann unser letztes Thema für heute. Fangen wir an. Ryzen 9000, ich blick nochmal als Urlauber zurück auf das Thema. Letzte Juliwoche, es wurde langsam knapp, also letzte ganze Juliwoche, 31.07. sollte der Krempel ja mit 4 CPUs auf den Markt kommen und es kam keine Muster und es gab keine Aussage. Und dann hieß es irgendwann, ich glaube es war der Mittwoch, als wir Podcasts aufgenommen haben, das war dann der 24. Juli, gab es schon mal ein Heads-up von AMD UK an Volker, dass da noch was kommen wird.
Also intern, wir konnten das nicht öffentlich kommunizieren, auch wenn wir es schon wussten zu dem Zeitpunkt.
Irgendwie was zu dem Sample-Status, weil weltweit haben alle, da wurde ja bei uns schon zwei Wochen in der Community geflaxt, weil es ja dann auch noch wieder auf Videocards Bilder gab von Samples und da hat Videocards geschrieben, das belegt ja quasi, dass alle Redaktionen schon Samples haben und wir haben uns alle nur angeguckt und so, wir haben keine. Und es gibt ja auch so brancheninterne WhatsApp-Gruppen hier und da, ist nicht jeder drin oder will auch nicht jeder daran teilnehmen, aber Volker ist auch in einer etwas größeren Gruppe und hat auch gesagt, nee, also auch USA oder niemand hat Samples. So, und dann kam ja, als ich dann kurzatmig mit Covid irgendwie probiert habe, einen Podcast noch mit dir auf die Beine zu stellen und 1000 E-Mails zu beantworten und Strix Point im Detail zu benchen zusammen mit Nikolas. Da wurde ich dann ja immer kurzatmiger und Volker auch, weil keine Samples kamen. Und dann hieß es ja irgendwann, ja okay, wir verschieben die ganze Sache, auch wenn der CEO noch Anfang Juni gesagt hat, kommt im Juli. Ja, und dann haben sie es ja auch noch zwei gestaffelt und die Enttäuschung war ja schon groß, weil nicht das bei rumgekommen ist, was AMD doch vorab hier und da suggeriert hat. Und für mich, also Fabian, ich glaube, es sind nicht die CPUs, wie sie teilweise ja auch natürlich wieder öffentlichkeitswirksam auf YouTube quasi als das schlechteste Release, was es überhaupt je gegeben hat, tituliert wurden.
Ja, das liegt, glaube ich, denke ich, mal wieder am Thema überzogene Erwartungen, wofür AMD in diesem Fall ja wirklich komplett selbstständig verantwortlich und schuld ist. Also ja. Wir haben halt einfach generell eine Generation, die nicht an die Performance-Sprünge der vorherigen Ryzen-Generationen anknüpfen kann, aus verschiedenen Gründen. Und das wäre an sich ja gar nicht mal so schlimm, wenn man im Vorfeld nicht die Erwartung geschürt hätte, dass ja zum Beispiel die X3G-Generation 7000er, dass die geschlagen oder nicht geschlagen, aber dass die eingeholt werden in Sachen Games. Und das war dann ja absolut überhaupt gar nicht der Fall. Und wenn du dann halt einfach eine Generation auf den Markt bringst, die einerseits hinter den selbstgeschürten Erwartungen zurückbleibt, die dadurch dann auch eben ja schlechter performt als die Vorgängergeneration mit X3D. Ich meine, klar, ich beziehe mich jetzt hier nur auf Spiele, aber ganz ehrlich, unsere Community, die Enthusiasten, die sich da im Retail so eine CPU einzeln kaufen, das sind zu 90% Spieler, die dann das Ganze auch verfolgen und da enthusiastisch mit dabei sind. Und dann kommt noch hinzu, dass das Produkt ja vergleichsweise teuer ist. Und
ja,
das ist ja das Patentrezept für Enttäuschung.
Kommt nicht gut an. Ja, ja, und dann hatte sie ja gerade in der ersten Runde, also mit dem neuen 600X und dem neuen 700X, hat sie dann ja in der Tat auch die ja eigentlich erstmal löbliche Entscheidung, die TDP deutlich herabzusenken, ja sogar hier und da so weit eingeholt, dass es selbst Spiele, ja, im absoluten CPU-Limit bei uns im Parcours gegeben hat, wo der Nachfolger sogar etwas langsamer war als der Vorgänger. Also ein 9700X nicht ganz so schnell wie ein 7700X. Und hätten Sie dieses Effizienzthema vielleicht noch mehr geritten im Vorfeld? Weil das ist ja auch das, wo Zen 5 sicherlich hinentwickelt wurde, weil auch bei AMD erfolgt der Blick jetzt in erster Instanz wahrscheinlich eher in den Server zu Epic. Da war es ihnen möglich, dann ja auch in Anwendungen sind die ja gerade die kleineren, da ist es ja der Große, der gar nicht so weit zulegt, also der ist auch schneller bei weniger Verbrauch und die anderen sind aber nochmal einen Tick mehr schneller als die Vorgänger bei weniger oder bei sogar deutlich weniger Verbrauch teilweise. Hätten sie da mehr Fokus drauf gelegt, hätte man vielleicht da auch drüber hinweggesehen, aber ich habe ja selbst nochmal zwei News gemacht. Erst habe ich die News gemacht im Vorfeld, na, das ist ja, wenn der 9700X den 7800X3D nicht erreicht, das hatten sie ja im Nachgang der Computex-Präsentation erstmal gesagt, dann ist das ja jetzt irgendwie nichts Neues. Das war in der vergangenen Generation ja auch nicht so. Also alle auf dem Teppich bleiben. Und dann haben sie ja nochmal nachgelegt und irgendwann gesagt, ja, vielleicht schlägt er ihn doch. Und wenn dann aber auch rauskommt, dass sie ja mit über 10% viel weiter hinter dem letzten X3D sind als damals die normalen 7000Xer hinter dem 5800X3D, die waren ja relativ knapp dran. Und ich sag so, ja, was ist denn da schiefgelaufen? So, und dann hatten wir alles sauber auf dem Tisch, dank Wolfgang und Volker, die sich da ja wochenlang rauf und runter getestet haben.
Ja, also das nochmal auf die Frage, die du am Anfang schon eröffnet hast, zurückzukommen. Ja. Das wurden wir denn ja auf der Gamescom auch schon einmal gefragt von Leuten, die erkannt haben, hey, ihr seid voll Computerbase. Wie viel früh hier kriegt ihr eigentlich so eine CPU zum Testen?
Ja.
Ja, Antwort, 3 Tage.
Ja, ganz 3 waren es nicht, aber letztendlich rückblickend, oder ich hatte nochmal geguckt, wir hatten Ryzen 7000, die ersten Xer, die hatten wir damals 12 Tage vor Fall des NDA. Das war aber wirklich auch schon wow. Wobei ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ob es da noch am Anfang hieß, naja, da kommt noch ein BIOS-Update, wartet mal auf Agesa, weil das ist ja immer noch, es gibt ja immer 2 Fragen, die man beantworten muss, um wissen zu können, wann man loslegen kann. Erstens, wann war die Hardware da? Und zweitens, wann war BIOS-Treiber da? Denn auch bei Nvidia und AMD gibt es ja teilweise die Konstellation, dass wir die Hardware da haben, aber keinen Treiber. Und das bedeutet dann ja wirklich, dass diese Karte nicht genutzt werden kann. Ja, wenn der Treiber die Karte nicht unterstützt, und da hilft auch nicht irgendwie in eine INI noch irgendeine Device-ID einzutragen, das hat vor 20 Jahren vielleicht mal funktioniert, es läuft einfach nicht. So, aber Ryzen 7000X in der ersten Runde Ende 2022 hatten wir 12 Tage vorher. Jetzt gingen wir ja, bevor wir von der Verschiebung wussten, wirklich davon aus, dass wir mit Wochenende dann plötzlich nur noch 4 Tage haben. Im Endeffekt haben sie es dann ja verschoben auf den Mittwoch danach fiel das Embargo, eine Woche später. Und sie kamen am Mittwoch, die zwei kleinen, und die größeren kamen dann in der Woche, wo das NDA für die kleineren fiel, am Donnerstag, und hatten dann ja wiederum auch Mittwoch NDA. Das war dann entspannter, weil wenigstens alles lief, wobei dann ja noch dazwischen kam, dass ja plötzlich AMD gesagt hat, zu Recht, ja, in der Vergangenheit musstet ihr bei dem X3D mit zwei CCDs, musste man ja immer ein eigenes Windows aufsetzen. Also du konntest von einem 1 CCD, 7800X3D, konntest du deine Benchmarks machen, konntest dann einen 7950X3D reinsetzen, das gleiche System, hast nochmal einen Chips als Treiber installiert, dann funktionierte das. Dann ging halt das mit der Zuweisung auf den richtigen Kern. Aber du konntest nie mehr zurück. Wenn du dann 7800X3D eingebaut hast, war die Performance komplett hinüber.
Und generell ist dieser komplette Windows-Wechsel ja etwas, was Volker und Wolfgang inzwischen ja embracen. Ne? Also man sagt nicht mehr, auch nein, ich muss das Windows wechseln, weil es halt einfach, wenn es irgendwelche Probleme gibt, da dann nachzuforschen und zu schauen, woran liegt es denn jetzt und was kann ich hier mit meiner Installation tun, damit es ordentlich läuft, ist im Zweifelsfall immer mehr Aufwand, als einfach zu sagen, okay, Windows neu, basta.
Ja, weil dann weiß man zumindest schon mal, dass es nicht daran liegt. Und jetzt hieß es aber dann bei den Großen plötzlich, es könnte sein, dass ihr Performance-Probleme habt, insbesondere beim Gaming, wenn ihr die Tests auf den Dual-CCD Ryzen 9000 nicht auf einem frisch aufgesetzten, mit frisch installierten Chipsatztreibern bestückten System macht. Und in der Tat hatte Volker dann ja auch im Gaming 2 Ergebnisreihen des 9900X drin, einmal mit, ich nehme halt das 9700X-Testsystem, hau den da rein, ist ja gleiche Plattform, ist kein X3D, und zieh es einfach mal durch, fang mit Spielen an versus ich setze das nochmal neu auf. Und da waren ja Gaming im Schnitt 8% Unterschied, also signifikant. Insofern, vorne raus lief ja gar nichts, als wir die ersten kleinen Muster bekommen hatten, gerade bei Wolfgang, auf dem Testsystem, was er hatte, anderes Mainboard, alteres BIOS, wollte der Rechner mit manchem RAM gar nicht starten, Volker hatte auch massive Probleme, das wurde dann über X-BIOS-Updates behoben, sodass im Endeffekt dann auch nicht mehr als 3 Tage blieben, um die ersten beiden CPUs da durchzuprügeln. Das war besser oder nicht mehr das Thema eine Woche später bei den größeren, aber da kam dann halt dieses, ihr müsst trotzdem nochmal Windows neu installieren oder alles neu aufsetzen.
Ja, also generell war das Fazit, also ich glaube, im Volkers Artikel stand es ja auch genauso drin, dass es so viele Probleme beim Start einer neuen Ryzen-Generation, beziehungsweise zumindest beim Benchen und beim Testen und bei den ersten Erfahrungen sammeln mit dieser Generation, das gab es eigentlich seit der ersten Generation nicht mehr.
Nee. Und es gibt ja bis heute keine gesicherte Erkenntnis darüber, was überhaupt dazu geführt hat, dass AMD nochmal um eine respektive 2 Wochen geschoben hat. Es gab ja dieses Gerücht mit den falsch beschrifteten
CPUs. Ja, aber das ist Schwachsinn, würde ich sagen.
Ja, also, denke ich auch.
Keiner würde so einen Launch nach hinten ziehen, weil da irgendeine Zahl falsch draufsteht und Sachen zurück. Also nein. Nein,
ja, und dann muss man halt jetzt mit unserer eigenen Erkenntnis, wie es eben vor Marktstart mit den AGESA-Versionen bzw. BIOS-Versionen gelaufen ist, das wäre einfach eine Katastrophe gewesen. Also lief ja nichts. Also hätten die am 31. Juli, wie ursprünglich geplant, Marktstart bzw. dann am 30. Juli wäre ja, glaube ich, das NDA gefallen ursprünglich, 4 CPUs mit deren Tests online gebracht, also deswegen, ob es da wirklich Qualitätsthemen mit der Hardware gegeben hat oder am Ende nicht. Doch, irgendwann noch mal einer gesagt hat, Moment, wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch die wesentlichen AGESA-Updates, sind noch in der Qualifizierung. Ja, ist bis heute nicht bekannt. Und ich habe auch auf der Gamescom mich ein bisschen umgehört. Da heißt es auch immer nur, da gab es doch wohl Qualitätsprobleme. Also es hat jetzt nicht AMD gesagt, sondern Partner. Und ich so, aber normalerweise, wenn ich nochmal frage, kriege ich doch vielleicht eine Antwort so aus der Industrie. Ich habe es auch nicht an anderer Stelle gelesen, dass irgendjemand jetzt gesagt hat, das war die Story dahinter. Ja, So, jetzt setze ich noch einmal an bei dem, wo ich vorhin schon angefangen hatte, aber du hast zu Recht nochmal ausgeholt oder ausholen lassen. Ja, dann dachten wir, jetzt haben wir das wenigstens auf dem Tisch und dann kommt irgendwann der X3D. Der kommt ja Gerüchten zufolge Ende September bis irgendwann Q1. Und dann ging es ja los. Dann ist ja den ersten aufgefallen, dass in Linux oder unter Linux die Ergebnisse teilweise besser gewesen sind mit den Ryzen.
Also vor allem halt nicht nur im Vergleich zu Windows, sondern im Vergleich zur vorherigen Generation, ne? Das auch.
Ja, wobei die ja aber nicht alle unbedingt, also ich glaube, da hatten ja die Vorgänger nicht unbedingt auch nochmal einen neuen Benchmark-Run erhalten. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, warum sind die da so stärker unter Linux? Linux, da gibt es ja mal Phoronix, die Seite, die da diesen vollautomatisierten Linux-Benchmark-Parcours hat und einfach da eine tolle Arbeit macht und auch das umfassende Companion zum Thema CPU-Performance unter Linux darstellt. Und das hatte dann Hardware Unbox zum Anlass genommen, auf Tipp von AMD hin, doch in Windows 11 23H2 die Benchmarks mal, die Gaming-Benchmarks in so einem speziellen Admin-Mode laufen zu lassen. So.
Wo man sich ohnehin fragen muss, wie wenn AMD so einen Tipp parat hat,
ja,
warum rücken sie damit nicht vorher schon in der Kommunikation gegenüber den ganzen Medien raus?
Lass uns den Gedanken noch mal zwei Minuten hinten anstellen. Und da kam raus, dass in diesem Modus Ryzen 9000 viel schneller ist in Spielen. Dann schien ja sofort klar, dass offensichtlich man hätte so benchen müssen oder sollen oder AMDs vorab veröffentlichte Benchmarks offensichtlich auf diesen Messungen beruhten. Bis dann ein weiteres Update die Erkenntnis brachte, ach, auf Ryzen 7000 ist ja genau das Gleiche, das Thema. Und daraufhin hat sich ja dann AMD auch nochmal gemeldet und gesagt, ja, hat dann auch erklärt, warum diese Vorab-Benchmarks so viel besser ausgefallen sind. Ja klar, wieder die Benchmark-Auswahl. Dann haben sie aber auch erzählt, dass sie ja zum Beispiel Intel Core im Baseline-Profile getestet haben, wo man ja mittlerweile nach diesen Monaten und Wochen an Konfusion gar nicht mehr wirklich weiß, was meint denn jetzt AMD wirklich damit, weil wir haben ja hier in X-Podcast-Iterationen und 1000 News und Updates und Tabellen und Erklärstücken auf Computerbase inzwischen gelernt, das Baseline-Profil, das gibt es ja für die K-CPUs gar nicht. Da gibt es ja nur Performance und Extreme. Also hat AMD wirklich die K-CPUs mit einem Baseline-Profil getestet, was Intel gar nicht mehr... So. Und dann haben sie darüber hinaus aber noch davon erzählt, dass dieses, in diesem, wenn man dieses Admin oder ja, den Admin-Modus nutzt in Windows 11 23H2, also einem aktuellen Windows-Update, stand, dass dann gewisser Code genutzt wird, der insbesondere bei Ryzen 9000 das neue Branch Prediction, also die sogenannte Sprungvorhersage, besser nutzen kann. Da haben sie dann von Performance-Fortschritten oder Vorteilen von bis zu 13%, ich glaube Far Cry 6 war es, gesprochen im CPU-Limit in Spielen. Und unter der Tabelle in einem Nebensatz stand dann, naja, bei Zen 4 und Zen 3 ist das aber auch so ein bisschen wurde aber transportiert, denke ich mal, die Botschaft sollte sein, das ist halt auf Ryzen 9000 krasser.
Ja, also soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war doch die Sprungvorhersage auch einer der Bereiche, die sich stark überarbeitet haben.
Genau, einer von Ryzen zwei 9000. Themen, die IPC so um 16% anheben sollen, genau.
Ja, also insofern ist das schon nachvollziehbar oder verständlich, warum, dass es dann da besonders stark ausfallen soll. Dass die vorherigen Generationen profitieren, ist natürlich auch nett.
Ja, und so, genau, und dann hieß es doch, glaube ich, noch, das hat, soweit ich weiß, auch AMD gesagt, und das ist halt so, weil dieser Code-Bestandteil, der dann genutzt wird, schon vorgreift auf das, was mit 24H2 kommt. Ja, das also ist ja bisher nur für ARM64 verfügbar, Windows oder x86 folgt noch, aber es gibt eine ISO des aller Voraussicht nach wirklich dann auch so zu veröffentlichten 24H2 für x86 im Insider-Programm. So, ja, bitte zu dir.
Und warum das, also ich verstehe das ehrlich gesagt einfach nicht. Warum sind denn Code-Features oder warum sind denn Funktionen oder Änderungen, was auch immer, die mit einer späteren Windows-Version im zweiten Halbjahr, also gut, wir sind im zweiten Halbjahr, aber die irgendwann später halt kommen sollen in einer Insider-Preview, warum sind sie denn dann in einem stabilen
ja,
Zweig
pass auf.
In einem geheimen Admin-Konto? Also das alleine halt. Dieses, also das geheime Admin-Konto, das heißt doch einfach nur, ich führe das als Administrator aus oder wie war das?
Ja, ja, genau, dieses Geheim im Titel hat ja auch Kritik hervorgerufen, aber auch halt auch diesen Gedanken nochmal 2 Minuten fest. So. Denn dann hat sich jetzt nochmal Hardware Unbox die Tage einen Windows 11 23H2 und ein Windows 11 24H2 geschnappt und auf Ryzen 7000 und Ryzen 9000 gegenübergestellt, jeweils. Und siehe da, es gibt absurde Leistungszugewinne in Spielen. Also die reichen von 0 bis 35%, wobei das wirklich der absolute Ausreißer ist, Gears 5. Die meisten sind, oder die großen Sprünge sind eher so in den 10er-Bereichen und dann bis 0% runter gibt es alles Mögliche. Sie haben über 40 Spiele sich angeguckt. In Summe profitiert, oder über alle 40 plus Titel, profitiert ein Ryzen 9 9700 um 11% bei den FPS und ein Ryzen 7700 um 10%. So, was dem, ja, diesem, ach ja, übrigens bei Zen 4 und Zen 3 tut sich auch was von AMD dann erstmal, sage ich mal, handfeste Zahlen bei bemessen hat, nämlich, okay, ja, offensichtlich tut sich auf allen oder auf zwei Generations, auf zwei Generationen Ryzen CPUs etwas und zwar auch vergleichbar deutlich. Das heißt, dieses AMD hat im Vorfeld Ryzen 9000 zu Ryzen 7000 irgendwie besonders blumig dargestellt, da ändert sich jetzt erstmal nichts dran. So, aber krass, Fazit, okay, mit 24H2 in wenigen Wochen, übernächsten Monat, mal gucken, ob es jetzt im September oder 1. Oktober kommt, da ändert sich alles für Ryzen. Nur für Ryzen? Hardware Unbox hat sich dann auch noch eine Core-CPU und 3 Spielen angesehen, 2 tat sich nichts in Gears 5, was aber sowieso dieser absurde Ausreißer ist, hat es auch da 25% Zuwachs gegeben. So, jetzt haben wir uns gestern schon angeguckt. Wir sind zwischen zwei Messen, zwischen der Gamescom und nächste Woche ist die IFA. Die IFA ist jetzt zwar nicht für alle in der Redaktion das Riesenevent, aber man munkelt ja, und ich glaube, Intel hat es auch schon mal irgendwann kundgetan, dass ja im Rahmen der IFA dann irgendwann mal Lunar Lake startet. Möglicherweise gibt es ja auch schon irgendwas zu Arrow Lake, jetzt wo es keine Innovation mehr gibt, die wurde ja gestrichen.
Also Intels Hausmesse hieß
Innovation. Ja,
dass die Innovationen wurden eventuell auch gestrichen, aber das müssen wir uns noch anschauen.
bestimmt nicht im Marketing, aber lassen wir uns überraschen, was dann wirklich bei rumkommt. So, ja, also ich habe gestern schon mit Volker gesprochen. Was machen wir da jetzt? Dann müssen wir uns wohl nochmal ein 24H2 schnappen, aufgefühlt 400 Systeme installieren, alle Spiele wieder einrichten und dann mal gucken. Und jetzt kommen wir zu diesem Quote eines Lesers, der heute Morgen gesagt hat, so ein User morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und ich gesagt habe, ja, bei dir vielleicht. Jetzt gibt es ja ein Update bei Microsoft, ein optionales Update seit gestern für Windows 11, 23H2 und soweit ich das mitbekommen habe, sogar auch für 22H2. Und es gab, glaube ich, schon irgendwo, hat jemand auch geschrieben, für Windows 10, aber so bin ich jetzt, stehe ich da noch nicht im Saft. Was diese Vorteile in der Sprungvorhersage, die mit 24H2 für jedermann kommen werden und in 23H2 im Admin-Mode schon aktiv waren, für jedermann bringt. Und annähernd die Vorteile bringt, wie 24H2 sie bringen wird. Kennst du dieses Smiley mit explodierendem Kopf? Natürlich.
Da fallen mir noch andere Smileys zu ein. Also ich denke an das eine Smiley mit der RGB-Perücke. Also der Clown. Würde ich mir jetzt erstmal die Frage stellen, okay, aber was macht das Betriebssystem, was fuscht es denn da eigentlich in der Sprungvorhersage der CPUs rum? Weil das ist ja, das ist eigentlich eine Sache, die extrem low-level ist. Vielleicht kannst du da was mit der CPU-Firmware machen, aber was macht das OS da? Also das, mir erscheint es in keinster Weise performance-technisch sinnvoll, dass das OS oder der Kernel irgendwie eine Einflussnahme auf die Sprungvorhersage nehmen. Aber jetzt habe ich eben irgendwo aufgeschnappt und das ergibt eigentlich ja Sinn. Das sind die Nachwehen von Meltdown und Spectre.
Ja, also ja, wir müssen sagen, Mittwochmittag, 12:08 Uhr. Ich glaube, ein gesichertes Bild gibt es noch
nicht. Nee, aber, also, aber das könnte man sich Also ich weiß es nicht. Ich habe sie, wie gesagt, nur aufgeschnappt. Aber der Gedankengang, den finde ich erstmal schlüssig, weil man hatte ja damals die Situation bei allen, bei quasi allen CPUs, wie lange ist denn das inzwischen schon wieder her? Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich viel
Vor
zu lange.
Vor Covid, glaube ich.
19, ja,
18.
Oh Gott. Mhm. Man hatte ja die Situation, dass es da da in Hardware gegossene Probleme gab, insofern, als dass man diese Sprungvorhersage oder diese spekulative Ausführung halt eben nutzen konnte, um, soll ich das jetzt erklären?
Lest es nach, Spectre Meltdown. Ja, man hat viel dagegen getan, dass diese Lücken
man konnte diese Lücken aber halt eben nur schließen, indem man halt die CPUs in ihrer Sprungvorhersage, in ihren Sprungvorhersagefähigkeiten künstlich beschneidet, und das musste man halt eben über Software tun, und da hat dann anscheinend auch Windows mitgefuscht. Also man hat ihnen quasi verboten, bestimmte Pfade in der Sprungvorhersage auszuführen, und die Sprungvorhersage, die ist ja dafür da, dass die Performance bringt. Also wurde man da halt einfach beschnitten. Und diese Beschneidungen, die sind aber für die aktuellen CPUs, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren bekommen haben, gar nicht mehr in dieser Art und Weise notwendig, so die Erklärung, weil da in Hardware bereits nachgebessert wurde. Hm. Und wenn, wenn Microsoft das jetzt dann auch irgendwie erkannt hat, wo ich mich auch frage, wie ist denn die Kommunikation zwischen Microsoft, Intel und AMD? Also was zur Hölle? Fliegen da Brieftauben umher? Aber wenn es dann jetzt irgendwie jemand auf den Trichter bekommen hat und man dann sagt, okay, wir nehmen die unnötigen performancekostenden Features, in Anführungszeichen, die Sprungvorhersage limitieren, nehmen wir raus für die entsprechenden CPUs, die das gar nicht brauchen, aus Sicherheitsbedenken. Ja, ergibt Sinn. Aber
ja, irgendwo halt auch wieder nicht. Es ergibt doch insofern Sinn, als dass AMD zwar nach eigenen Aussagen bei Zen 5 ja so viel in dem Thema getan hat, aber wenn es jetzt da Optimierungen wären für Zen 5, dann würde ja jetzt in diesem 40-plus-Spiele-Testparcours von Hardware Unboxed nicht Zen 4, habe ich gerade Zen 4, genau, nicht Zen 4, mit Ryzen 7000 quasi genauso profitieren und auch mehr oder weniger im Gleichschritt jedes Spiel laufen. Mhm. Also muss es ja etwas sein, was nicht Zen 5 spezifisch ist.
Ja, und das wäre ja etwas, was nicht Zen 5 spezifisch ist.
So, jetzt ist die große Frage. Erstens, wie weit reicht es zurück? Weil bisher haben wir nur Benchmarks mit Zen 5, Zen 4. Zen 3 haben jetzt bei uns in der Community auch schon einige angefangen. Das sind jetzt natürlich immer so singuläre Ergebnisse. Da habe ich auch schon gesehen, irgendwie Cyberpunk integrierter Benchmark im CPU-Limit haben schon welche geschrieben. Mit dem 5700F habe ich irgendwie 7-8%. Das ist jetzt auch nicht nichts.
Ne? Also wenn mein 5800X3D hier jetzt nochmal zulegt, ne? Also ich dachte eh schon, das ist die beste CPU, die ich jemals hätte irgendwie kaufen können. Aber wenn er jetzt nochmal zulegt, hör mal. Das ist ja.
Ja, und dann gibt es halt diese drei Benchmarks mit Intel Core. Dann gibt es auch noch ein anderes Review. Da muss ich sagen, das ist so ambivalent. Ja, da gibt es Spiele, da bricht alles weg, dann geht es wieder voran. Das steht schon im krassen Kontrast zu dem, was Hardware Unbox gemacht hat, weil die sehen ja in keinem Spiel eine schlechtere Performance. Da bin ich mir gerade noch nicht so sicher, ob da nicht vielleicht irgendwas dazwischen gefunkt hat. Weil klar, wir haben das Thema Spiele-Updates. Ich habe es jetzt gesehen selber. Ich habe noch mal was mit Strix Point nachgetestet. Da kommt die Tage auch noch mal was. Da gab es, während ich weg war, ein 9-Gigabyte-Update. Das hat, in dem Fall haben wir den integrierten Benchmark genutzt. Das hat den integrierten Benchmark überarbeitet. Weil da war irgendwie vorher sehr viel random. Das haben sie jetzt angepasst und die Leistung ist halt anders. Ja, wenn ich jetzt in den neuen Benchmarks mit 24H2, dass den alten Benchmark-Ergebnissen mit 23H2 von Anfang August gegenüberstelle und ich habe da Homeworld drin, dann hat sich da was getan, aber nicht, weil das Betriebssystem anderes ist. Oder nicht nur, weil das Betriebssystem anderes ist. Und dann ist ja weiterhin so ein Damoklesschwert, wo wir diesmal auch extrem drauf geachtet haben. Es steht ja auch überall im Test drin, ne? Tu Gutes, sprich drüber. Diese ganzen Sicherheitsmechanismen, ne? Diese Kernisolierung und Memory, Speicherintegrität, machen Neustart, ändern BIOS-Setting, übertakte mal zu doll und das BIOS macht ein BIOS-Default-Reload, dann ist das wieder aus oder ist es an oder also du musst wirklich so viel Checkboxen abhaken, bis du sagen kannst, okay, und jetzt mache ich den vergleichbaren Lauf Windows 11 23H2 gegen Windows 11 24H2. Wir werden das, wir, Volker und ich, probieren die Woche auch noch in irgendeiner Art und Weise auf die Beine zu stellen. Wir können das nicht in 2, 3 oder auch nicht in 10 Tagen für den gesamten, gerade Ende Juli, Anfang August neu gemachten CPU-Spieleparcours machen. Für Arrow Lake bleibt es wahrscheinlich nichts anderes übrig. Es ist wirklich aktuell der reine Wahnsinn. Ich meine, es ist ja super spannend. Ja, man hat ja was zu tun und es kommt sogar wahrscheinlich was bei raus. Aber irre. Und deswegen, ja, habt euch da noch geduldet euch ein bisschen. Wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen, womit fangen wir jetzt an? Also auf jeden Fall mit Intel auch, weil da fehlt einfach noch etwas zu. Ja, tut sich da jetzt nichts? Tut sich da was? Ja, Fabian. Wünsche uns Glück, dass das alles so funktioniert.
Also, die ganze, also es ist ja nicht das einzige CPU-Thema, das wir gerade haben. Du hast ja eben schon die Baseline-Thematik oder halt generell diese ganze Instabilitätsproblematik bei Intel angesprochen. Also CPUs sind aktuell ein Minenfeld. Man kann eigentlich nichts benchen, ohne sich fast sicher zu sein, dass das in einer Woche über den Haufen geschmissen werden muss.
Mhm. Ja. Ja, endlich ist Bewegung im Markt.
Ja, ja.
Ja.
Würdest du in aufregenden Zeiten leben, oder wie haben's?
Ja, ja. Ja, also wir werden uns das auch ansehen. Wir werden da sicherlich noch ein bisschen brauchen. Wir werden probieren, da mit unseren eigenen Tests irgendwie noch einen Puzzlestein hinzuzufügen. Wir werden jetzt nicht kurzfristig ich glaube, wir hatten jetzt wieder schon über 20 CPUs in diesem über 10 oder fast 15 Spiele breiten Testparcours. Das kann man einfach nicht über den Zaun brechen. Zumal wir jetzt, also guckt gerne mal in die News zu heute, wo es um dieses Update bei 23H2 geht. Natürlich habt ihr Zuhörer und Leser 1000 Informationsbedürfnisse. Ja, also zurück bis Zen 1, zurück bis Windows 10. Und ich würde sie gerne alle sofort befriedigen. Aber ja, Gott, heute ist Podcast, morgen geht's los. Und dann schauen wir mal, was unser erster Beitrag zum Thema sein wird. Und jetzt nochmal den Gedanken von vorhin, reden die nicht miteinander? Ich weiß es nicht. Es ist halt krass. Ich meine, wann hat es mal sowas gegeben? Microsoft spricht immer oder häufig von irgendwelchen Gaming-Improvements mit irgendwelchen Major-Updates, die es ja seit Windows 10 erst zweimal im Jahr und dann jetzt etwas länger schon einmal im Jahr gibt. Aber holla die Waldfee, wenn das so kommt und es nicht am Ende dann doch daran liegt, dass irgendwelche Security-Features, die eigentlich an sein sollten, dann doch nicht an sind. Aber so sieht es ja jetzt nicht
mehr aus. Ja, also wie gesagt, vielleicht sind diese Security-Features bei den aktuellen CPUs gar nicht mehr nötig, um die Security gewährleisten zu können. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Microsofts groß angelegte 4D-Schach-Strategie, um Windows on ARM gut dastehen zu lassen.
Nee, oder wieder aushebeln zu lassen. Also. Ja, okay, da sprechen wir über, was da jetzt alles so passiert ist, können wir ja auch die Woche nochmal drüber sprechen. Ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass der Copilot Plus aktuell in aller Munde ist. Gut, ihr wisst, was wir demnächst machen. Ihr habt vielleicht eine Idee davon, was jetzt hier hinter den Kulissen bei Ryzen 9000 gelaufen ist. Die Tests sind ja alle noch online. Ja, jetzt mit den Werten, wie es halt Anfang August so sich dargelegt hat, mit einem aktuellen Windows 11 23H2. Mhm. Alles andere gucken wir jetzt irgendwie peu à peu parallel vor, nach der IFA. Werden auch darüber berichten, wenn es anderswo neue Erkenntnisse gibt, wo wir sagen, okay, das sieht jetzt irgendwie handfest aus. Und
das ist ja auch wieder das andere. Du hast es ja schon gesagt, man muss sowas ja auch immer verifizieren können. Und das Umfeld ist ja wirklich derzeit, also du musst ja quasi bei jedem Benchmark eine Herrschar von Zusatzinformationen mit angeben, sonst kannst du das ja überhaupt nicht einordnen.
Ja, da also hat Volker vorne
einfach auch nur einen Benchmark zu haben mit einem Balken, hier, das ist meine CPU und das ist mein Ergebnis, das ist halt absolut überhaupt nicht mehr hilfreich.
Ja, gestern ging ja so ein Reddit-Posting auch wieder rum, da hatte ich, weiß gar nicht mehr, welche Zen-Generation das gewesen ist, aber da gab es ja bis zu 60% und auch ein Cinebench, das ging auch sofort rum, aber wenn man sich mal angeguckt hat, was der Cinebench, also auch Single-Core gab es, glaube ich, 30% oder 20% Zuwachs, aber da hatte halt auf Windows 11 23H2 noch ohne dieses Update, da wusste man ja noch nichts von dem Update, hatte halt ein Score von 97, ich glaube, es waren 7800 X3D, genau, und dann danach von 116. Aber unsere Benchmarks zeigen schon immer auf Windows 11 23H2 für diese CPU einen Score von 115 plus minus 1-2% Punkte hast du ja immer mal, und insofern, da war dann wohl irgendwie vor dem Update auf 24H2 irgendwas schief.
Und das ist dann auch schon wieder, also generell frage ich mich die letzten Monate oder vielleicht auch Jahre immer schon, Und dafür haben wir dann unsere Community-Tests. Inwiefern kommt das, was wir messen, bei unseren Lesern eigentlich an? Weil da ja eigentlich so viel schieflaufen kann. Also auf dem Weg, um diese Performance, die wir im Benchmark darstellen, zu erreichen, ist das überhaupt reproduzierbar mit dem normalen Windows-System? Zumindest bei den Enthusiasten, und das sehen wir ja in unseren Community-Benchmarks immer wieder, ja, das geht. Das geht schon, aber es gibt dann halt auch immer wieder Systeme, die komplett seltsam performen und ja.
Gamescom, Fabian, war schön, war nicht so heiß, war voll. Wobei ich dabei bleibe, dass es am Donnerstag, da waren wir beide noch auf der Messe, das ist ja der erste richtige Publikumstag, nicht ganz so voll war, wie es früher schon mal gewesen ist, auch wenn die Messe ja mit Besucherrekord geschlossen hat, weil, glaube ich, in
Nee,
NRW keine
es war kein
Schulferien.
Besucherrekord.
Stimmt.
Es war ein
Das haben sie so verpackt. Ja,
Post-Covid-Besucherrekord. Also wir hatten
richtig.
335, glaube ich, 1000, also 1000 Besucher. Und letztes Jahr waren es 320, ja, aber es waren schon mal 375 oder sowas vor Covid. Also die Messe baut sich wieder auf nach Covid. Das erste Jahr nach Covid, das war ja wirklich sehr entspannt, was die Besucherzahlen angeht. Beziehungsweise es war ja noch während Covid, aber halt, ne? Und ja, jetzt wurde es wieder mehr. Ich fand es aber auch wieder relativ voll. Also keine Ahnung, wobei wir haben ja das Privileg, dass wir uns ja eigentlich nicht mehr in die Masse werfen müssen, weil wir am ersten Tag durch die ganzen Entertainment-Hallen laufen dürfen, wo ja dann man erst mit einer Wildcard für 60 Euro ab 13 Uhr, glaube ich, reinkommt.
13 Uhr, ja.
Insofern kann man dem ja ausweichen als Fachbesucher, Journalist, Aussteller, was auch immer. Und der Businessbereich ist dann ja deutlich angenehmer. Aber ja, es war voll. Es war von der Temperatur her, also letztes Jahr war das vorletztes Jahr, da war es ja unerträglich heiß. Diesmal war es doch eigentlich sehr nett.
Ja, muss ich auch sagen. Und du bist ja auch wirklich von einem Spiel zum nächsten
Ja,
gelatscht.
also das war dieses Jahr anders als sonst. Denn normalerweise ist es ja so, oder war es für mich zumindest immer so, dass die Highlights der Messe ganz viele kleine Indie-Games waren. Und ich bei denen Termine hatte, und das war da total toll, weil man damit den Entwicklern dann direkt sprechen kann, währenddessen bei den großen Games, die ich immer nur pro forma mitgenommen habe, weil ja, ist halt ein großes Game, irgendwer muss es sich anschauen, dann gehe ich halt hin und dann sieht man sich halt die Präsentation von irgendeiner PR-Person an, die natürlich nur ihren Job macht, aber die dann halt einfach inhärent nichts zu diesem Spiel sagen kann, was man nicht schon weiß, weil und
Ja, es.
Fragen perlen dann halt auch ab. Also so war meine Erfahrung sehr häufig mit den ganz großen Publishern. Und dieses Jahr war es interessanterweise umgedreht. Also ich hatte sowohl bei den großen Titeln einerseits mehr Spaß, als auch mehr die Möglichkeit, da mit den Entwicklern zu sprechen und in die Tiefe zu gehen und Fragen zu stellen, als bei den kleinen Indie-Games.
Ja, und so hast du auch große Eindrücke, Berichte zu zwei, ja, Blockbuster-Titeln verfasst. Nämlich Civilization 7 und Anno 117. Und Civ 7 ist der Titel, wo du am Donnerstag vor der Abreise mit der Bahn nochmal warst und ja nach eigenem Kundtun die Bahn fast verpasst
Ja,
hättest, weil
ja.
du so,
Also das
ja.
ist generell eine lustige Geschichte, weil also Civilization ist ja Take-Two und wir hatten intern, nee, 2K Games so und als Publisher, Entwickler ist Firaxis. Und wir hatten da im Vorfeld gar keinen, also Wolfgang habe ich ihn wieder gefragt, hey, wie sind unsere Ansprechpartner, lass mal abgleichen, haben wir da jemanden bei 2K? Und Wolfgang meinte, nee, da habe ich aktuell auch niemanden. Das heißt, ich bin eigentlich 2 Monate vor der Messe davon ausgegangen, ja, das wird da zwar sein, aber ich werde da nichts machen können, weil wir keinen Kontakt haben. Und dann habe ich ins Blaue irgendwelchen Leuten, wo ich irgendwo im Internet Spuren gefunden habe, dass sie eventuell verantwortlich sein könnten dafür, Mails geschrieben und die sind dann an der richtigen Person gelandet tatsächlich. Und dann hat sich es tatsächlich ergeben, dass ich sogar noch relativ früh dran war und da ein umfassendes Paket aus Briefing mit einem Entwickler, Anspielen mit Betreuung von Entwicklern und Interview mit einem Entwickler möglich war.
Ja, das hast du
Und
ausgiebig genutzt.
das war, also das war im Vorfeld schon, ich glaube, so ein dickes Paket bei so einem dicken Spiel, von so einem dicken Publisher hatte ich auch tatsächlich noch nicht. Aber es hat dann ja bei uns auch genau in die Zielgruppe gepasst, deswegen war das fantastisch, dass das ging. Und weil ich selber auch sehr gerne viele 100 Stunden Civilization 6 gespielt habe, war das natürlich auch persönlich dann ein Highlight. Aber leider, leider war es dann so, dass mein Interview, das gescheduled war, Das hat 10 Minuten von meiner Anspielsession abgeschnitten. Von meiner halbstündigen
Ja.
Anspielsession oder
Und du hast
40-minütigen
ganz
Anspielsession.
traurig geguckt.
Und ja, ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich dachte mir, ja, okay, besser halbe Stunde Interview als noch 10 Minuten weiterspielen. Okay, und dann bin ich aber da rausgekommen, wollte mich bei meinem Kontakt verabschieden. Und das ist auch, also mit PR-Kontakte, wie ich mit denen umzugehen habe, was ich mir da denken soll, das muss ich auch jedes Jahr neu ergründen.
Ja.
Man kommt da auf Personen zu und die kennen deinen Namen, obwohl du sie noch nie gesehen hast. Mein Namensschild war definitiv falsch rum, als ich da am Anfang hingegangen bin. Wie das halt immer so ist. Die grinsen dich an über beide Ohren. Hallo Fabian, schön dich kennenzulernen. Wie toll, dass du da bist. Wir freuen uns so sehr, dir heute Civilizations. Also es ist.
Und
Und
man
wenn
weiß
mich.
immer nicht, ob man es für bare Münze nehmen
Ja,
soll.
genau. Also es ist ja quasi deren Job, dass sie. Jetzt schweife ich ab, aber das kann man ja auch nochmal erzählen. Es ist ja quasi deren Job, dass sie einem überschwänglich positiv und freundlich begegnen. Und man könnte wahrscheinlich unverschämt und unfreundlich sein, wie man will, und sie müssten ja trotzdem, sie dürften ja keine Miene verziehen, weil es ja ihr Job ist. Und auf der anderen Seite habe ich dann persönlich immer die Unsicherheit, selbst wenn ich nett bin und sympathisch versuche rüberzukommen und
Das kann
freundlich,
ich bestätigen.
dann denke ich mir trotzdem immer, ach, die Person, die hasst mich doch. Also die wird mich doch am liebsten vom
Ja,
Stand schmeißen.
das ist ja regelmäßig Thema, wenn wir zusammen unterwegs sind auf der Messe. Ja, ich denke, es gibt die Grauzone. Ja, aber gut, okay. Und dann bist du da raus, konntest nicht so lange anspielen wie gedacht und.
Wollte mich verabschieden. Man empfängt mich wieder mit beide Mundwinkel über die Ohren gezogen. Ja, wir hoffen, du hattest Spaß. Und dann meint ich so, ja, war schon toll. Ich hatte nur ein paar Minuten weniger, aber dafür das Interview und so. Und dann meinte man aber direkt, ach so, ja, also hättest du denn nachher noch mal Zeit? Weil wir hätten da noch ein paar offene Slots. Und ich so, ja, also ich musste schauen, weil ich dachte, okay, ich muss mich dann schon langsam auf den Weg zum Bahnhof machen danach. Und dann meinten sie, ja, du kannst auch komm halt mal eine halbe Stunde früher, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann bin ich, das war dann der Donnerstagnachmittag, dann bin ich da hin um 17 Uhr irgendwas. Und
Das war auch in diesen Business-Hallen, ne? Also man ist da in der Regel nicht auf den großen öffentlichen Ständen.
Ich bin vorher noch einmal in den öffentlichen Bereich gelaufen, weil man mir bei Ubisoft, da kommen wir gleich noch zu, da hat man mir den Fastpass für Assassin's Creed Shadows in die Hand gedrückt und den wollte ich dann doch noch mitnehmen. Also nicht mitnehmen nach Hause, sondern die Präsentation dann halt mitnehmen.
Ja,
Und
okay, also du bist nur zu Ziff
deswegen,
dann.
dann bin ich wieder in die Messe, in den Businessbereich, war dann sogar schon um 17 Uhr irgendwas da. Vereinbart war, glaube ich, 20, weiß ich nicht, ich war früher da und dann wird man natürlich nochmal verkostet, wenn man in diesen Ständen ist. Es ist ja sowieso immer, also was da ein Geld ausgegeben wird für Marketing, holla die Waldfee. Und dann durfte ich aber tatsächlich schon, weil ich so früh da war, früher rein in diesen Anspielraum als die anderen, die gerade noch im Briefing waren, das ich ja schon viele Stunden vorher hatte, und durfte schon mal anfangen. Und als es dann irgendwann vorbei war und die anderen wieder raus sind, durfte ich auch weiter spielen. Und ich habe mir dann irgendwann, weil es einen Bug gab im Spiel, was aber ja bei einer, also das kommt ja jetzt in einem halben Jahr raus, deswegen verständlich,
Ja, ist
deswegen ist
halt
es ja noch
so.
nicht
Ja.
erschienen, aber da habe ich mir halt jemanden dabei gerufen, den Entwickler, und den habe ich dann auch nicht wieder gehen lassen. Also der durfte mir dann.
Der musste das live vor Ort im Code beheben, ja.
Nee, also er hat dann im Game irgendwas rumgefummelt mit der Konsole, dass es behoben wurde. Aber den habe ich nicht wieder gehen lassen, in dem Sinne, dass wenn du dann einmal den Entwickler da rumstehen hast, neben dir. Und da waren tatsächlich viele Firaxis-Entwickler vor Ort. Ich habe ja auch den Creative Director dann interviewt. Und wenn du dann aber den Entwickler dann stehen hast und das nicht mal einer ist, der gebrieft ist, was man gegenüber Journalisten alles sagen darf und was nicht. Und wenn du dann neben dem stehst und sein Spiel spielst und mit ihm darüber sprichst, dann kann das ja sehr ergiebig sein, was die Informationen angeht, die du
Die hat auch
daraus ziehen
Spaß
kannst.
machen, ne? Weil man eben das Gefühl hat, nicht nur das Gefühl, da ist halt jemand, der kennt das Spiel
Ja.
wirklich.
Also wenn du halt nicht mit
Ja?
einer PR-Person redest, sondern mit jemandem, der wirklich da mit Herzblut dabei steckt, das entwickelt und genau weiß, was abgeht und auch die Hintergründe hinter den Designentscheidungen kennt und du dann mit dem darüber reden kannst und auch wirklich in die Tiefe gehende Rückfragen stellen kannst und dann zeigt er dir was im Spiel, was du noch nicht gesehen hast. Also das ist der Best Case. Also so sollte es sein auf der Messe. So ergibt das für mich Sinn. Und ich habe gespielt, ich habe gespielt, ich habe gespielt. Ich hatte inzwischen so viele Runden angesammelt wie wahrscheinlich niemand anderes an diesem Tag. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, wie spät ist
außer
es eigentlich?
Außer Fabian, außer dir in diesem geheimen Raum, in den sie dich nicht gebeten haben.
Es gab ja einen, also den geheimen Raum, den gab es ganz große Presse-Outlets wurden
ja
Anfang August schon zum Firaxis-Hauptsitz eingeladen. Ich glaube, wo ist das? Irgendwo in den USA. Ich weiß nicht, welche Stadt es ist. Und die konnten dann natürlich am Dienstagmittag, Nachmittag, Abend schon mit ihren voraufgezeichneten und vorgeschriebenen Inhaltskolonnen online gehen. Ja. Wo das bei mir dann halt eben, weil es Donnerstagabend war, dann erst am Samstag soweit war.
Okay, aber du warst auf Wolke 7 und dann hast du irgendwann auf die Uhr geguckt.
Ich habe irgendwann auf die Uhr geschaut und gesehen, zurückgeht er in 14 Minuten.
Ja, und also da muss man ja noch raus. Ich habe wirklich
1,5 Stunden nochmal Civilization gespielt und die Zeit vergessen. Noch eine Runde, wie das halt so ist. Und das habe ich dann am Ende auch reingeschrieben. Ja? Also wenn das so läuft, dann muss es ja gut sein. Im Endeffekt war es nicht so schlimm, weil der Zug dann eh Verspätung hatte.
Ja.
Also ich habe ihn noch erreicht. Musste dann sogar noch auf ihn warten.
Aber dein Fazit, Civ 7, du hast da große Hoffnung und siehst da jetzt aktuell erstmal keine Red Flags, dass das schon ein toller Titel werden wird.
Also Red Flags auf keinen Fall. Sie hätten sich ja, kommend von Civilization 6, was ja immer noch super beliebt ist, sie hätten sich ja wirklich auf die faule Haut setzen und da so eine Minimalverbesserung machen können. Und das habe ich mir auch erwartet zuerst, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Aber dann gab es dieses Meeting, dieses Briefing, wo sie von ihrem Spiel viel erzählt haben und vorher auch schon dieses Entwickler-Showcase. Beim Meeting kamen dann nochmal ein paar mehr Sachen rum, wo sie viel geändert haben. Und das war schon sehr viel. Und dann dachte ich mir, okay, aber das, was sie jetzt nicht gezeigt haben, das wird dann ja quasi gleich geblieben sein. Und dann habe ich das angespielt und ich habe mit dem Entwickler gesprochen im Interview und ich habe es nochmal angespielt und habe ich langsam so gemerkt, nein, da ist eigentlich, also im Detail zumindest, findet sich da hinter jedem Stein eine Änderung. Da ist nichts auf dem... Ja, also da ist nichts wirklich identisch gleich geblieben und das fängt bei so großen Mechaniken an, wie dass sie das ganze Spiel ja jetzt in Zeitalter unterteilen zum Beispiel, weil sie gemerkt haben, da habe ich mich persönlich dann auch wiedererkannt und da habe ich dann auch im Interview viel drüber gesprochen, dass sie gemerkt haben, dass viele Spieler gerade am Anfang des Spiels viel Spaß haben und dann aber gegen Ende hin die meisten das tatsächlich gar nicht zu Ende spielen, was natürlich daran liegen kann, dass so eine Partie mehrere Stunden oder mehrere Tage dauert, je nachdem, welche Geschwindigkeit man einstellt. Aber es bordete in Civilization 6 in sehr viel Mikromanagement aus am Ende, weil man immer in die Breite gehen musste und das dann aber auch immer jeweils in der Tiefe identisch verwalten musste. Das heißt, man hatte sehr viele repetitive, langweilige Aktionen, die eigentlich nur genervt haben, mit denen man aber strategisch nicht wirklich was ausrichten konnte. Und ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass sie das angehen, weil ich dachte, ja, das ist ja ein Civilization-inhärentes Feature, das mögen die ganzen anderen Spieler bestimmt. Aber nein, sie sind es angegangen, es soll exzessiv weniger Micromanagement geben. Sie unterteilen das Spiel unter anderem deswegen auch in 3 Kapitel, sodass man halt verschiedene Spielmechaniken nur in bestimmten Kapiteln hat, wo sie halt eben Sinn ergeben. Also es hört sich alles super an. Das sind große Änderungen. Es gibt kleine Änderungen, wie Flüsse verlaufen jetzt nicht mehr zwischen Hexfeldern, sondern auf Hexfeldern. Und das hat natürlich jede Menge Konsequenzen, wenn man das Spiel kennt. Aber also wirklich sehr viel. Ich habe das alles umfassend, also wirklich umfassend aufgeschrieben in 3 verschiedenen Inhalten. Die will ich jetzt nicht alle im Detail durchspielen.
Die werden auch alle in den Shownotes ein absoluter Monolog verlinkt. Ja.
Aber
beide Daumen hoch erstmal.
Ja, also ich bin wirklich von dem, was ich da gespielt habe, sehr angetan. Und es wirkt auf mich so, als hätten sie das sinnvoll nachgebessert. Sie sind ein Stück weit natürlich auch auf die Konkurrenz eingegangen, die es dann inzwischen gibt mit Millennia, Ever History Untold und wie heißt denn das andere noch? Irgendwas gab es noch.
Humankind.
So. Ja. Und sie haben das aber gut geschafft. Also ich hatte das auch wieder so plakativ ein Stück weit in meinem Anspielbericht dann eben hinterlassen. Bei allen Änderungen, die sie vorgenommen haben, oder bei fast allen zumindest, habe ich mir entweder die Frage gestellt, warum bist du da eigentlich nicht du selbst schon drauf gekommen in deinen hunderten Stunden? Oder, da bin ich ja selber schon drauf gekommen vor hunderten Stunden. Also es erschien für mich alles sehr logisch, konsequent und so, dass es ineinander greift und passt. Was ich halt nicht weiß, weil das alles immer nur bezogen war auf die Antike und auch nur das war, was ich spielen konnte. Und wenn ich in dem Interview dann Fragen gestellt habe, die über die Antike hinausgehen, hat man sie mir auch nicht beantwortet oder zumindest nicht so, dass das gehaltvoll war. Was ich nicht weiß, ist, wie es in der Entdeckung, glaube ich, haben sie es genannt, das zweite Zeitalter, also Renaissance, und in der Moderne dann aussieht. Denn da soll es ja andere Gameplay-Mechaniken geben und auch der Übergang von einem Zeitalter zum anderen ist natürlich dann ein Schlüsselelement, mit dem das Spiel stehen und fallen kann.
Ja.
Da ist auch die Skepsis, soweit ich das überblicke, in der Community, zumindest auch bei uns im Forum, am größten und dazu kann ich nichts sagen. Wenn das die Qualität hat und das so gut durchdacht ist, wie die Änderungen, die sie in der Antike schon durchgesetzt haben, sehe ich da keinen Grund zur Sorge, aber das weiß ich nicht.
Kommen wir mal zum zweiten Spiel.
Ja, jetzt muss ich das ganz schnell abschneiden.
Ja, naja, irgendwann müssen wir ja zum zweiten Spiel kommen. Anno 117. Auch da hast du einige Inhalte im Nachgang deines Messebesuchs online. Naja, siehst du, ein paar, also
ja.
Groß geschrieben. Und auch da bist du ja nicht desolat
von der
Messe gegangen.
Ubisoft fährt da, also ich bin wie gesagt überrascht, wie viel bei Civilization da halt wirklich rumgekommen ist. Also sie haben halt das erste Drittel des Spiels, das haben sie halt quasi komplett entblößt auf einen Schlag. Man wusste, vorher hatte man diesen schemenhaften Trailer, wusste gar nichts und jetzt kennt man plötzlich das erste Drittel komplett. Und bei Anno ist es so, dass sie da sehr viel langsamer vorgehen in der Kommunikation.
Lass mich nochmal fragen, wie war das bei Civ 7? Konnte man da öffentlich als Messebesucher spielen?
Spielen nicht. Man konnte aber Gameplay sehen, soweit ich das weiß.
Okay.
Ich bin an dem Stand einmal vorbeigelaufen, er war ziemlich groß. Und bei Anno gab es gar keinen öffentlichen Stand. Das war nur ein kleines Zimmer, Hinterzimmerchen in Ubisofts Business-Stand.
Assassin's Creed war groß, ne? Glaube ich.
Shadow. Assassin's Creed und Star Wars Outlaws waren sehr groß.
Ja, klar,
groß
das im, war im, ja.
Offiziellen.
Ja. Okay, aber darüber reden wir beide heute nicht. da gibt es die Woche noch einen Techniktest, können wir sagen. Wahrscheinlich Freitag, wenn das Spiel erscheint.
Was ich da aber noch. Jetzt schreibe ich wieder ab, aber meine Güte, dann ist das halt so. Was mir da aufgefallen ist. Man konnte, also Assassin's Creed haben sie halt nur eine Präsentation gehabt, das ist der die Präsentation, die man schon gesehen hat, in irgendeinem Showcase, aber halt nochmal weitergespielt, 10, 20 Minuten. Also war jetzt nichts Großartiges. Bei Star Wars Outlaws, das konnte man aber anspielen auf diesem Stand. Und die Warteschlangen, also ich war da am Donnerstag und da war die Warteschlange schon wirklich groß. Ich war da sogar am Mittwochmorgen war ich da sogar, also eigentlich dann ja der Zeitpunkt, wo man dann nur als Presse oder Influencer reinkommt oder Fachbesucher und selbst da war die Schlange schon groß zum Anspielen von Star Wars Outlaws. Was mich verwundert, weil dieses Spiel, das kann man auch jetzt schon anspielen, wenn man sich für 17 Euro oder was diesen Ubisoft Plapla Pasta kauft, super Premium, ultra, mega geil, Connect Plus, ich weiß es nicht, aber halt das Abo
oder
der Premium-Variante. Es ist ein Ubisoft-Spiel,
Version.
Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das länger als einen Monat spielen will? Also jetzt hat man halt 17 Euro und kann das halt spielen. Und wenn man bedenkt, wie teuer die Gamescom ist mit allem drum und dran, also dafür dann dahin zu fahren, das anzuspielen. Gut, die sind nicht nur dafür gekommen, aber es waren jedenfalls sehr, 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 sehr viele Menschen. Eine riesige Schlange vor dem Stand. Und neben dem Stand, da war aber auch ein Eingang und da war fast gar keine Schlange. Und ich bin da hingegangen, um zu schauen, was da ist. Und da haben sie es tatsächlich so eingerichtet, dass man, wenn man von hinten oder von der Seite quasi in diesen Stand geht, dann kann man den Leuten, die da gerade spielen, zusehen. Und die haben da extra Bildschirme aufgestellt, dass man gut sehen kann, was sie da gerade spielen. Und man hätte also, man konnte also, wenn man einfach nur sehen wollte, wie spielt sich das Spiel, hätte man an die Seite reinlaufen können. Da war absolut gar keine Schlange. Da standen 5 Personen oder sowas. Da war extra dieser ganze Bereich aufgemacht mit den Bildschirmen. Wie gesagt, man hätte sich stundenlang dahinstellen können und zuschauen können, wie spielt sich das Spiel. Ich habe eine Person, eine Ubisoft-Person, die da vorne eigentlich den Einlass kontrollieren sollte, die dementsprechend ein Däumchen drehen durfte, die habe ich gefragt, hey, ist das neu? Habt ihr das schon mal gemacht? Und nee, es war tatsächlich neu. Das haben sie zum ersten Mal ausprobiert. Ich denke mal, er ist eine super Idee, aber warum stellt sich denn niemand an? Sehen die das nicht?
Wird nächstes Jahr nicht mehr gemacht.
Und sie so, ja doch, die sehen das schon, aber die wollen halt wirklich selbst spielen. Also die stehen dann lieber 1,5 Stunden an, um selber 15 Minuten zu spielen, als ohne Anstehen eine halbe Stunde zuschauen zu können. Fand ich seltsam. Aber gut,
Anno,
das wollte ich noch erzählen. Wir kommen zu Anno, ja.
Oder heißt es Anno 117 oder 117?
117, ja. Ich habe in der News, glaube ich, irgendwann mal 177 geschrieben oder mehr. Also mir ist dann auch jemandem aufgefallen. Ne?
So.
Da gab es auch ein halbstündiges Gespräch mit zwei Entwicklern, beziehungsweise einmal einer Entwicklerin und einem, ich glaube, dem Lore-Director oder sowas. Und Es ging halt im Endeffekt, sie hatten was vorzustellen, und zwar, dass es das Feature neu gibt, wenn man, und da haben sie relativ allgemein gesprochen, wenn man in Provinzen siedelt, die nicht das römische Kernland sind, und bisher sind ja nur zwei Provinzen vorgestellt, einmal Latium, also um Rom herum, was das römische Kernland ist, und Albion, also der Fabelname für England oder Großbritannien. Das sind die beiden Gebiete, die es geben wird zum Start, also zumindest die bisher bestätigt sind. Und da haben sie aber generell gesagt, wenn man in Provinzen siedelt, die nicht Latium sind, wo ja jeder schon von ausgehen kann, da kommen irgendwann mehr. Aber dann wird es wohl so sein, dass sie die Romanisierung der örtlichen Kultur darstellen wollen mit dem Spiel. Das heißt, die Römer kommen dahin, erobern das und dann wird das Ganze dann ja entsprechend von Römern verwaltet. Und dann treffen natürlich Kulturen aufeinander. Und wie das passiert, welchen Pfad die Entwicklung dann nimmt, ob die keltische Kultur in dem Fall überdauert, oder ob ja man denen quasi die römische Kultur, ja, ich will es nicht sagen aufzwingt, aber näher bringt, das darf der Spieler dann pro Insel und später dann auch durchmischt entscheiden. Und je nachdem, wie er sich da entscheidet, und es soll da wohl mehrere Entscheidungen im Gameplay geben, aber das, was sie gezeigt haben, das Relevante, das Prägnante ist, dass man aus dem Wanderer, das ist die erste Zivilisationsstufe der Bewohner, dass man wählen kann, ob man sich Richtung Rom oder Richtung Kelten entwickelt. Und je nachdem bekommt man dann halt Mercatores, Kaufmänner oder Schmiede. Und das unterscheidet sich dann auch in den Bedürfnisketten. Zum Beispiel wollen die Schmiede halt Hosen und die Mercatores, die wollen Togas. Und das hat ganz andere Anforderungen dann, wie man das produziert, und es soll noch viel weitere Auswirkungen haben. Also im Endeffekt, das Feature, das die Neuerung, mit der sie um die Ecke kommen, ist, es spaltet sich, es gabelt sich erstmal der Weg beim Aufstieg. Das gab es so noch nicht. Und dann durfte man auch Fragen stellen, aber alle Fragen, die abgewichen sind, auch nur leicht abgewichen sind von genau diesem Thema, die wurden nicht beantwortet, im Sinne von, dazu wollen wir noch nichts sagen. Also ich habe zum Beispiel auch versucht einzugehen auf dieses geleakte Bild, wo man die diagonalen Straßen gesehen hat, was wir vor einigen Monaten schon hatten. Aber ja, das existiert nicht, dieses Bild, das kommentiert man nicht. Okay, ist verständlich, aber das war dann wieder
man halt überhaupt nicht. Man wollte auch nicht unabhängig dessen in die Richtung schon irgendwas weiter preisgeben.
Ja, also es war wirklich, sie wollten das Feature zur Gamescom zeigen, das haben sie getan und mehr aber auch nicht. Und dann habe ich am Ende meiner kurzen Fragesession, es waren nur so 10 Minuten, die man da hatte, habe ich noch pro forma eine Frage platziert, wo ich eigentlich dachte, dass dazu keine Antwort kommt, oder aber die Antwort, das machen wir so wie in 1800 fertig. Und das war die Thematik, wie geht man eigentlich mit den Sklaven in diesem Spiel um? Denn bei Anno 1800 wurde das Thema transatlantisches Sklavenhandel oder halt generell die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung Amerikas, das wurde komplett unter den Kamm gekehrt. Also es gab ab und zu mal so ein paar Textschnipsel, die was erahnen haben, dass es das halt damals gab, aber wer das Spiel einfach nur gespielt hat, der wird gedacht haben, wenn das nicht besser wusste, dass das alles ganz friedlich und so friedlich ablief, wie das halt eben in dem Spiel war. Mit der Kolonisation.
Und das hat ja schon immer durchaus Kritik hervorgerufen, weil Anno sich ja immer in diesem historischen Setting ansiedeln möchte und davon ja auch profitiert, und die schon das Intro, die Zwischensequenz und die Bilder und was heißt Zwischensequenzen, aber na, also man soll ja damals spielen, aber es ist eben nur ein Spiel und deswegen muss es das ja historisch nicht korrekt tun.
Und dann, da sagt Ubisoft halt direkt, es ist kein historisches Setting, es ist ein historisches Fantasy-Setting. Es ist ein Fantasy-Setting, das von der Historie inspiriert ist. Und damit reden sie sich halt, oder haben sie sich halt auch immer rausgeredet. Und Ubisoft ist ja auch immer der Publisher, der gesagt hat, nein, unsere Spiele sind nicht politisch. Ne? Du spielst hier einen Widerstandskämpfer in einer Terrororganisation, in einem unterdrückten Staat, aber nein, das ist nicht politisch. Und von diesem Grund sind sie in den letzten Jahren ja abgewichen. Erstmals bei Far Cry 6, wo sie dann gesagt haben, nee, es ist politisch, es hat eine politische Botschaft, weil die Kritik einfach, also es war irgendwann einfach unhaltbar, sich dahinter zu verstecken, weil es lächerlich war. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch einfach der Zeitgeist, der da ein bisschen durchgebrochen ist, weil Spiele ja auch immer mehr wirklich zum Kulturgut werden und nicht mehr nur bloß der Unterhaltung dienen. Es ist natürlich eine Entwicklung, was eine Gratwanderung ist. Es soll Spaß machen. Der Spielspaß hat Vorrang. Es ist ein Fantasy-Setting und kein historisches Setting, weil es in einem historischen Setting vielleicht einfach keinen Spaß machen würde, wenn man alles akkurat abbildet. Und es ist absolut verständlich, dass man da Dinge rausnimmt. Nur wenn es halt Dinge sind, die man so rausnimmt, dass es dadurch extrem gesichtsverzerrend wird und es halt eben solche Gräueltaten an der Menschheit unterschlägt, dann ist das halt potenziell kritikwürdig. Und diese Kritik gab es bei Anno 1800, wie gesagt, und Sklaven sind ja im Römischen Reich, gehören sie ja noch mehr zur Selbstverständlichkeit, als es damals halt eben bei der Kolonisation der Fall war. Deswegen habe ich mir gedacht, ich platziere die Frage mal, hey, wie geht ihr mit der Sklaverei um? Und wie gesagt, ich habe gedacht, da kommt jetzt nichts Sinnvolles bei rum. Und zu meiner Überraschung war man auf diese Frage tatsächlich vorbereitet. Also anders kann ich mir das nicht erklären, weil man mir direkt mit einem Monolog begegnet hat, dass man anerkennt, dass Sklaven tatsächlich ja fester Bestandteil der Gesellschaft waren im alten Rom, dass man das alte Rom nicht denken kann ohne Sklaven, dass sie dem in ihrem Spiel gerecht werden wollen und dass sie das Thema Sklaverei aktiv exploren wollen, was auch immer das dann halt heißen wird. Und
Genau,
dann.
also ausgeführt ist es noch gar nicht, ne? Ob das irgendwie in der Zeitung gab es noch nicht, aber ne, also nur so Einspielern oder im Hintergrund, ja, ne? Oder ob man,
Also ich kann es mir schwerlich vorstellen,
ja, das
dass
ist.
man den Rohstoff Sklaven hat in Anno und man den dann handeln kann. Sowas Abstruses werden sie nicht machen. Aber sie wollen das irgendwie ins Gameplay bringen oder zumindest irgendwie so ins Spiel, dass es für jemanden, der das Spiel normal spielt, aufgegriffen wird. Wie genau, weiß ich nicht. Es wird definitiv eine Gratwanderung, aber ich bin gespannt und allein, dass sie dieses Bekenntnis abgeben. Das ist meiner Meinung nach schon ein starkes Zeichen, dass sie sich
Ja, weil
da.
sie auch genauso wissen, wie du das schon umrissen hast, das ist natürlich eine Gratwanderung und je nachdem, wie du dich entscheidest, schallt die Kritik von der einen oder von der anderen
Ja,
Seite.
ja.
Ja? Und allein das jetzt kundzutun, hat ja dann wieder die andere Seite hervorgerufen und vielleicht hofft da Ubisoft auch ein bisschen, dass diese, ich meine, wir spielen halt in einem Setting, das fast 2000 Jahre her ist und da kennt nur keiner mehr Verwandte oder
Ja, das ist
nur
einfacher damit
Urgroßeltern,
dann.
die, ja, ne, also als mit der. Wenn wir uns 1800 bewegen. Also das Gut, das kennt jetzt auch
Ja, das,
nicht
also
mehr jeder
1800
irgendwie
zeichnet ja die
seine, aber
Entwicklung bis ins frühe 20. Jahrhundert ab. Also, wenn
ja.
man da dann jetzt eben entsprechend Sklaven noch gehabt hätte, das wäre nahbarer gewesen, natürlich, als es dann
Aber
im Jahr 2000 vor Christus ist.
ich
Aber
habe dich ja zu einem Schlussstrich
nicht 2000 vor
genötigt,
Christus, vor 2000 Jahren, meine ich.
bei Civ 7, du hast jetzt weniger gesehen bei Anno, weil sie halt nur dieses eine. Ja, die Entscheidung, dass sich das da aufteilt in der
Deutlich weniger.
Entwicklung.
Also das eine konnte ich
Ja.
spielen, bei dem anderen habe ich drei Bilder gesehen.
Lässt du dich denn schon zu einem ersten Gamescom-Fazit zu Anno 117 hinreißen? Oder ist es too early to tell?
Ja, ich habe ja eben bei Civilization schon den Einschub gegeben, dass es noch zu früh für ein volles Urteil ist. Bei Anno 1817 hat
Ist
man ja nicht
es
mal das
zu
Gameplay
früher?
gesehen. Also
Ja.
ich gehe davon aus, dass Ubisoft da nicht reingekrätscht hat, wie bei der Siedlerentwicklung, weil Anno 1800 ja auch sehr erfolgreich war. Ich gehe davon aus, dass sie Blue Byte Mines da machen lassen, was sie wollen. Und ich gehe davon aus, dass Ubisoft Mainz weiß, was bei 1800 gut ankam oder bei den anderen vorherigen Annos, die gut ankamen. Sie hatten am Anfang so ein Schaubild mit, ja, das sind unsere bisherigen Spiele und das sind unsere bisherigen Spiele, die gut ankamen oder die besonders gut ankamen.
Ja,
Da hatten sie
und
einen
das war identisch, oder?
Da hatten sie einen Stern. Also man muss ja wissen, sie haben ja das 16.3 und 16.2 und 15.3 haben sie ja nicht selber gemacht. Das war ja kein Ubisoft-Spiel. Das war ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es war nicht Blue Byte. Die haben das ja mit 1700 dann übernommen. Und sie hatten einen Stern gesetzt auf 14.4, 2070 und 1800, wo sie dann natürlich 2205 eben nicht markiert haben, als kam gut an. Also die wissen, was die Leute wollen. Und ich würde mich doch sehr wundern, wenn 117 nicht auch all denjenigen gefallen wird, was das Gameplay
Die
angeht, die
gerne,
mit
ja.
1800 viel Spaß
18.
hatten. Also das sehe ich nicht, dass es nicht so wird. Aber dadurch, dass man jetzt auch noch so wenig gesehen hat, ich meine, auch wieder der Kontrast zu Civilization kommt am 11. Februar raus. Hier hat man fast gar nichts gesehen. Ich glaube, das Spiel kommt nicht am 11. Februar raus oder irgendwann dann. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger.
Kommen wir zum dritten Publisher, den du besucht hast, Fabian, Nvidia. kommen wir nämlich nochmal zu einer Technologie, die möglicherweise ja nicht in beiden Spieletypen, die du jetzt gerade umrissen hast oder von denen du berichtet hast, zum Einsatz kommt, aber in Role-Playing-Games, vielleicht auch Shootern.
Du willst auf Nvidia Ace hinaus, Nvidia also Ace, die KI-NPCs.
Genau. Eigentlich hat ja Wolfgang ein Wolfgang hatte ein Nvidia-Team auf der Gamescom, was ihn überall hin... Nein, Wolfgang hatte einen Nvidia-Termin auf der Gamescom. Auch da nicht nur, um unseren langjährigen Nvidia-Kontakt zu treffen, wobei das meistens auch mehrere Leute sind, mit denen man da dann Kontakt hat, sondern weil in dem Fall auch wirklich Nvidia auf uns zugekommen ist, gesagt hat, ja, nehmt euch mal ein bisschen Zeit, wir haben ein bisschen was zu zeigen. Und in der Tat hast du dich dann, weil du ja auch viel über Nvidia berichtest, wir reden ja gefühlt jede zweite, wenn nicht jede anderthalbste Woche über Nvidia, hast du dich dann noch mit Wolfgang kurz geschlossen und gesagt, ja, du kennst die Kontakte jetzt noch nicht, ob du da mitkommen kannst. Das war auch ganz interessant, weil dann kannst du jetzt die Woche darüber berichten, während Wolfgang sich in Black Myth Wukong rauf und runter gebencht hat. Das geht in 11 Minuten online, nämlich Mittwoch 13 Uhr. Und sich parallel auch schon in Star Wars Outlaws hoch und runter gebencht hat, was dann morgen oder am Freitag noch erscheint. Und ein Thema war Nvidia Ace.
Wo du das jetzt so aufgezogen hast, vielleicht sollten wir noch kurz anstellen, dass Wolfgang direkt vor diesem Nvidia-Termin auch eine Stunde bei AMD war.
Ja, okay. Und Intel war nicht auf der Gamescom. Aber Intel ist vielleicht auf der IFA. Gut, hätten wir das auch geklärt. Und da ging es, man wurde von Raum zu Raum geführt, das eine oder andere wurde gezeigt und eins
man
davon,
wurde auf den Backofen zu Backofen geführt.
Ja, das ist ganz, die Räume waren oben so geschlossen.
Also möglichst so kleine Kabuffs hatten sie da eingerichtet. In jedem dieser Kabuffs liefen zwei oder drei PCs mit einer 4090 seit morgens, liefen die da durch und haben die Gameplay-Szenen fortlaufend gezeigt. Diese Räume waren irgendwie nach oben auch abgeschlossen. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber wahrscheinlich wollte man, dass nichts von außen, von drinnen nach draußen dringt und andersherum, keine Ahnung. Aber man ist wirklich da rein. Oh, es war heiß. Und man ist rausgekommen, man war froh, dass man wieder draus war und dann ging es direkt in den nächsten Raum rein. Ah, meine Güte.
Das ist ein Thema, was wir im Sommer in der Redaktion haben. Eigentlich ist es gar nicht so heiß in den Räumen, aber man gefühlt ist wirklich Weltuntergang, obwohl die Sonne nicht auf die Fenster steht. Und wenn man dann aber nicht in den Benchmark-Räumen sich aufhält, sondern mal reingeht, wo nicht schon den ganzen Tag 42,90 laufen, dann merkt man schon mal, was so Verlustleistungen von 600, 700 Watt von so einem Gaming-PC für Auswirkungen haben. Ja, okay, also ein Thema war Nvidia Ace und da hast du auch schon einen Bericht online gebracht. Auch der wird in den Shownotes verlinkt, also wer sich da nochmal ein bisschen detaillierter mit beschäftigen möchte als der Detailgrad, den du jetzt hier breittrittst oder es gerne liest, der kann da nochmal reingucken.
Aber die kurze Einleitung, was Ace eigentlich ist, das kannst du doch auch machen, oder? Dann habe ich nicht wieder diesen Monolog, weil ich glaube, das wird sonst, ist ja traurig.
Ich freue mich, wenn ich mal nicht reden muss. Aber Nvidia Ace ist Nvidias eigene Technologie, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, KI-Avatare oder NPCs in Spielen einzubauen. Also, dass ich nicht mehr in eine Taverne renne. Ich komme jetzt auf Taverne, Fabian, weil ich ja gesehen habe, es gibt ja, wie hieß das? Der Tavernenmanager erscheint am 5. November an meinem Geburtstag, wünsche ich mir zum Geburtstag. Danach habe ich mir übrigens, als ich das gefrotzelt hatte in Discord, habe ich mir noch den Trailer angeguckt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich mir das Spiel wünsche. Zurück zum Thema. Also ich gehe in eine Taverne und möchte mich mit dem Wirt unterhalten. Und jetzt ist ja Stand jetzt, habe ich da vorgefertigte Dialoge, wo ich mehr oder weniger entscheiden kann, in welche Richtung ich den Dialog tragen will. Und der Charakter wird mir aber auch jedes Mal dann gleich antworten, je nachdem, welchen Weg ich einschlage, und wird auch nicht in der Lage sein, vielleicht mal mit mir über das Wetter zu reden, auch wenn es doch ganz witzig wäre, vielleicht einmal. Und Nvidia Ace soll es halt Entwicklern ermöglichen, damit Small Language Models oder Large Language Models. Ich glaube, das ist ein bisschen frei, ne, wie sie das machen, ob sie es lokal machen oder ob sie es doch über die Cloud machen. Aber letztendlich in gewissen Guardrails mich mit einer KI unterhalten zu lassen. Die dann auch lippensynchron ihren Mund dazu bewegt und Mimik und Gestik, also nicht nur Mimik, sondern auch möglicherweise noch Gestik mit einbindet. So, dass ich das Gefühl habe, ich unterhalte mich endlich in einem Spiel mit einem, nicht echten Menschen, aber dass diese Konversation einfach deutlich realistischer rüberkommt. Mhm. Ist dem so oder ist es gar nicht das, was wir...
Doch,
bin ich hier falsch
abgewogen? Doch, und das war halt bisher, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man sich so, ist halt irgendein Zukunftsgespinst, bla bla, habe ich mir auch gedacht. Es war halt überhaupt nicht greifbar. Aber sie hatten auf der Gamescom dann eben eine Demo PC aufgebaut, wo das dann in einem Spiel tatsächlich lief und dann wurde das greifbar und es war schon sehr cool, wo es dann greifbar war. In dem Fall war es die Lösung mit einem Small Language Model, das halt einfach wesentlich weniger Speicherplatz braucht und auch geringere Latenz bei Anfragen hat. Das heißt Minitron 4B und das hatten sie auf der 4090 laufen im Spiel Mecha Break und das wird wohl auch das erste Spiel, das Ace dann tatsächlich unterstützt. Und in dem Fall war es so, dass es kein NPC in der Spielwelt war, sondern dass es, bevor man eine neue Mission gestartet hat, man macht irgendwelche Kampfeinsätze mit Mech-Robotern oder Anzügen, und da muss man sich halt eben darüber informieren, was ist das für eine Mission, was muss ich eigentlich machen, welchen Mech-Anzug sollte ich wählen, welcher passt dazu, welche Vorteile bietet mir das, dies, das. Und da hätte man halt klassischerweise auf der einen Seite irgendwie den Missionsbriefing und auf der anderen Seite hätte man halt eben die Mechs, könnte die durchblättern und würde deren Stats sehen und so. Und das ist ja das, wie man das kennt aus solchen Spielen. Und hier hat man das jetzt so gemacht mit Ace, dass es unten rechts eine Mechanikerin oder sowas gibt. Und mit der kann man halt eben kommunizieren. Und da war dann tatsächlich ein Mikrofon aufgebaut. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch über Text-to-Speech geht oder Text-to-Text. Aber in dem Fall war es natürlich für die Präsentation auch einfach schöner, das mit einem Mikrofon zu machen. Und dann konnte man dieser Mechanikerin Fragen stellen. Zu, was ist das für die Mission, was muss ich eigentlich machen? Und dann erzählt sie einem das und sie erzählt es einem nicht irgendwie so, indem sie den vorgefertigten Text abliest und 5 Minuten beschäftigt ist, sondern sie gibt einem erstmal 1-2 Sätze, die prägnant sind, wie das halt in der Konversation auch wäre. Und dann kann man aber nachfragen, wie läuft das denn genau und was genau kann ich mir darunter vorstellen und welcher Mac wäre denn dafür geeignet und warum ist denn jetzt gerade der geeignet? Dann wähl den doch mal bitte aus. Ach, pass bitte seine Farbe an und...
Wie gibt der Spieler da seine Nachfragen ein? Also Text vorgefertigt oder wirklich per Sprache?
Nee, also der kann einfach frei sprechen. Es gab die Anforderung, das haben wir dann auch ausprobiert, Texte dürfen nicht zu kurz sein. Also wenn sie eine Rückfrage stellt und man sagt ja, das Model das nicht verarbeitet. Man muss dann irgendwie sagen, ja, das klingt gut, mach das bitte so. Aber das ist ja, vielleicht kriegt man das auch noch besser hin, bis es dann released. Aber das war eine Einschränkung. Die andere ist, du kannst ja natürlich auch kein Buch vorlesen. Ne? Also irgendwann.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Man möchte mit so einem, durch die Einbindung oder durch die Nutzung der KI mit einem Small oder Large Language Model die Möglichkeit geben, diesen Charakter freier agieren zu können, aber natürlich nur im Kontext des jeweiligen Spiels und der jeweiligen Situation. Ich glaube, das wird dann auch so ein Make-or-Break-Moment für Entwickler, ne? Wenn die dann die Technologie in ihren Spielen integrieren und vor der Frage stehen oder vor der Erkenntnis, wie aufwendig ist es denn jetzt gewesen, dafür zu sorgen, dass das dann aber auch ordentlich läuft und ja, nicht im Sinne von Performance, sondern ich gehe da in diesen Shop, ich muss meinen Mac wählen und der Nutzer soll da aber nicht vor einer halluzinierenden KI verenden.
Also die muss natürlich ganz spezifisch trainiert werden und es wurde dann im Rahmen dieser Gamescom-Demo auch offensichtlich, dass es nicht die KI ist, die später im Spiel sein wird, mit der man da gesprochen hat, weil sie offensichtlich für diese Gamescom-Demo trainiert wurde. Denn es wurde dann die Frage gestellt von unserer Gruppe, ja, hey, weißt du, bist du dir bewusst, dass du eine KI in Mecha-Break bist und du gerade für eine Gamescom-Demo benutzt wirst? Und das wusste sie. Und sagt man, ja, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass wir der Öffentlichkeit zeigen können, was Nvidia Ace leisten kann oder so. Also sie wurde explizit für diese Situation auch trainiert. Und dann meinte der Nvidia-Typ, der daneben stand, auch, ja, die Entwickler können dann halt eben entsprechend Guardrails, war, glaube ich, das Wort, definieren, sodass da halt eben bestimmte Gesprächsbereiche tabu sind. Man kann sich denken, welche. Also ich habe sie dann scherzhaft gefragt, ob sie Lust hat, auf ein Date zu gehen. Und dann meinte sie auch, ja, ich komme super gerne mit dir auf ein Date. Also ich weiß nicht, wie weit ich das noch hätte treiben können. Aber
Wie kompliziert ist es dann für den Entwickler, den Rahmen zu fassen? Oder sagt er sich nicht am Ende, ey, komm, das ist doch cool, wenn der Spieler da reingeht und mit seinem Mac, da brauche ich irgendwie ein paar lustige Dialoge, die skripte ich. Ja, aber dann weiß ich auch, da gibt es 3 Pfade oder vielleicht am Ende 12, je nachdem, wie oft sich der Spieler entscheiden kann, was er jetzt fragt oder will. Aber auf jeden Fall gibt's kommt er in 12 Fällen mit Mac da raus. Ja, was kann alles schieflaufen, wenn ich da eine KI hinsetze?
Also es ist ja eben so gedacht, dass es eben keine festen Pfade gibt, ne, sondern halt wirklich...
Ja, ja. Ja, das ist mir schon klar. Also ich finde den Ansatz ja auch cool.
Ja, wie gesagt, das hier war eine Demo konkret für die Gamescom. Es hat aber wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil auch, also es gab keine Latenz oder so, weil das ja wirklich lokal berechnet wurde auf der 4090. Das ging sehr flüssig. Also da war vielleicht eine halbe Gedenksekunde, aber wenn ich jetzt mit dir spreche oder wenn zwei Personen sich unterhalten, dann ist das ja auch nicht so, dass die 0,0 Sekunden nachdenken, bevor sie antworten. Also es hat sich wirklich im Rahmen dessen, was da halt aufgebaut war, und natürlich unter den Einschränkungen, dass es halt jemand auf dem Bildschirm ist, hat es sich sehr natürlich angefühlt und so cool, dass ich mir echt vorstellen kann, dass das eine absolute Bereicherung für viele Spiele wäre, wenn das dann gut funktioniert. Aber es bleiben die Bedenken bezüglich des KI-Modells, die wir gerade schon formuliert haben, und das war dann ja auch eine Rückfrage, die ich gestellt habe, wo der
NVIDIA-Mitarbeiter... Die hat Spaß gemacht in NVIDIA und dann musst du noch diese Frage stellen, natürlich.
Das war dann eine Frage, die ich gestellt habe, wo der NVIDIA-Mitarbeiter sichtlich aus dem Konzept kam. Ich habe gefragt, läuft das denn auch auf einem PC mit einer 4060?
Mit 8 GB.
Das war der Catch. Ja. Er hat dann kurz nachgedacht und hat dann auch gemeint, ja, nee, das geht nicht, weil wir da zu wenig VRAM haben. Also dieses Miditron 4B-Modell, das ist schon wirklich ein sehr smalles Small-Language-Model, aber das braucht trotzdem je nach Situation 3 bis 5 GB VRAM. Und so ein Spiel braucht natürlich auch mehr dann als 3 bis 4. Also ja, okay. Es braucht mehr VRAM als dann halt eben in der Kombination überbleibt. Braucht es mehr VRAM als die 4060 mit ihren nur 8 GB eben bietet. Man war dann relativ
vielleicht
schnell.
Vielleicht könnte man da auch noch spielen, ne? Dass man sagt, in den Situationen, wo ich das KI-Modell brauche, muss die Engine halt zusehen, dass sie alles, was nicht gebraucht wird und der Raum hat nicht die höchstauflösenden Texturen. Weißt du,
ja, also in der Situation hier war es jetzt denkbar, weil es halt wirklich nur diese, es war 3D schon, ne? Also es war keine 2D-Oberfläche, es war schon 3D, aber es war ein sehr begrenzter Raum, weil es halt dieses Auswahlmenü für diese Macs war. Es war nicht komplett in-game, in Anführungszeichen. Da wäre es denkbar vielleicht, dass man das reduziert, aber praxistauglich für alle Spiele, gerade wenn es dann auch mehrere Personen KIs geben soll und man in einer offenen Spielwelt ist, keine Chance mit 8 GB. Und er war dann schnell dabei, nach der anfänglichen Entrüstung, dass ich diese Frage gestellt habe, zu erklären, dass es ja immer Fallbacks geben wird. Also entweder man lagert das halt das auf RAM und CPU aus, aber klar muss man auch wieder genug RAM haben dafür, plus die Latenz steigt an. Gerade vielleicht, wenn man im CPU-kritischen Bereich unterwegs ist in dem Spiel, wird das sowieso nicht sinnvoll machbar sein. Bei der GPU ist es ja so, dass es über die Tensor-Cores geht und die ja in der Regel außer halt für die Spikes einmal jeden Frame über DLSS gar nicht gebraucht werden. Also das heißt, die liegen ja meistens brach und können dann das entsprechend machen, ohne dass die Leistung fällt, sofern VRAM ausreicht und Leistungsaufnahme nicht begrenzt. Aber bei der CPU und RAM, andere Frage wieder, falls das auch nicht geht oder trotzdem, falls man das nicht möchte oder was auch immer, es wird auch den alternativen Pfad geben, dass es über die Cloud geht.
Genau, das ist ja auch der Weg, den NVIDIA für die liebe Konkurrenz offen gelassen hat, die keine Tensor-Cores hat.
Ja, also der CPU-Weg, und also CPU und RAM ist auch der Fallback. Geht auch. Aber ja, über die Cloud nur ist die Frage, braucht man da ein Konto? Was kostet das? Ist das dann ein Abo? Ja, bestimmt. Oder ist das beim Spiel dabei?
Ja, ich würde eher davon ausgehen, dass die Technologie dann auch NVIDIA den Publishern oder den Entwicklern zur Hand gibt, ne? Und die dann einfach sagen, ja klar, ich meine, wenn ich das nutze, nehme ich Ace Full Package, ich packe das rein, dass es lokal auf allen GeForce RTX mit x GB RAM läuft, dann habe ich die beste Experience, habe die kürzesten Latenzen. Alternativ würde ich von ausgehen, dass erstmal, wenn der PC eine Internetverbindung hat, eine aktive, was ja bei den meisten Spielen sowieso Voraussetzung ist, dass ich es heutzutage spielen kann, oder es tue, weil ich nebenbei irgendwie mit anderen kommuniziere und weiß der Geier was,
ja,
auf dem zweiten Bildschirm YouTube gucke, whatever, dass dann erstmal der Weg über die Nvidia Cloud geht, wo halt das gleiche Modell oder größere Modelle in der Nvidia Cloud laufen und dann dem Spiel die Rückmeldung geben und erst der Fallback dann irgendeine lokale Berechnung ist, wobei ich mir da vorstellen könnte, dass es so, ja, dass es einfach nicht performant genug ist.
Also er meint, das wäre schon performant machbar, man hätte dann halt ein paar Sekunden Latenz, es würde halt auffallen. Diese paar Sekunden Latenz im schlimmsten Fall hat man ja auch bei der Cloud-Lösung, je nachdem wie die Internetanbindung ist. Der Wortlaut oder der Tenor war da aber schon eher in dem Sinne, ja, das ist dann halt so. Die Leute, die sich die 4090 kaufen, die haben sowieso eine bessere Experience im Game, dann halt eben auch an der Stelle. Also, dass es da dann Unterschiede gibt und man halt nur mit einer High-End-Karte dann halt die beste Lösung hat, das ist durchaus, also es wird nicht so sein, denke ich, dass nächste Generation alle Grafikkarten dann gleich viele 32 GB VRAM haben, damit die Ace-Geschichte durch ist. Das wird auch in Zukunft, denke ich, so sein, dass man mit kleineren Grafikkarten dann halt eben auf die Fallback-Wege ausweichen muss, je nach Implementierung. Aber das können wir nicht beantworten, das bleibt jetzt abzuwarten. Was interessant war, ich hatte ja wirklich konkret nach der 4060 gefragt, und er hat dann ja versucht natürlich, diesen Treffer da irgendwie zu mitigieren und meinte, ja, die Entwicklung bei neuen Grafikkarten gehe ja ohnehin dahin in die Richtung, dass sie wesentlich mehr VRAM haben. Und die 4060 ja. kann er ja nicht gemeint haben, denn die ging ja von 12 auf 8 GB runter. Ob das jetzt ein Fingerzeig auf RTX 5000 ist, weiß ich nicht.
Und ob er dazu was weiß, ne?
Also, das war, glaube ich, kein PR-Typ, das war ein Ingenieur oder so. Also,
ja, aber ob der Ace-Ingenieur weiß.
Ja, was, weiß ich nicht. Ja, also wenn die da was entwickeln, dann sollten die wahrscheinlich schon wissen, für welche Plattform sie das entwickeln. Aber das ist Spekulation, ne? Ich weiß es nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass wir dann in einem Jahr den Podcast zur 5060 mit 8 GB VRAM machen. Ne? Das würde mich nicht wundern.
Der AI dann in der Nvidia Cloud macht.
Ja.
Aber nur, wenn man GeForce Now Abonnent ist. Also, auch hier ein Fazit. Ich habe rausgehört und auch schon am Wochenende rausgelesen, du fandest das schon beeindruckend.
Also, was heißt beeindruckend? Ich meine, es ist im Endeffekt, das ist dann auch wieder so eine Überlegung, die ich hatte, hätte ich jetzt einen Unterschied gemerkt, wenn sie einfach ChatGPT über die OpenAI API da angebunden hätten. Ja, bei der Latenz vielleicht. Und wahrscheinlich wären die Antworten ewig ausschweifend geworden, wie das halt bei ChatGPT so ist. Aber das kann man ja eventuell prompten, sodass es nicht auffällt. Im Endeffekt, das, was da passiert, das kennt man schon als technologisch interessierter Mensch, wenn man garantiert innerhalb der letzten 2 Jahre irgendwann mal ChatGPT verwendet hat. Und dann kann man sich in etwa vorstellen, wie cool das denn wäre, wenn die NPCs in Spielen ChatGPTs sind, die dann auch konkret auf das trainiert sind, was sie im Spiel eigentlich können und wissen müssen. Also das, was man sich im Kopf halt nur irgendwie leisten muss, ist halt die Verknüpfung der Themen NPC und ChatGPT. Und dann kann man sich eigentlich gut vorstellen, was das Potenzial dieser Technik ist.
Und wo die Risiken liegen.
Ja, das auf der anderen Seite. Ja. Denn wie gesagt, er hat halt gemeint, ja, Guardrails sind möglich, aber bei der Gamescom-Demo jetzt war das nicht der Fall. Da konnte man ganz wilde Fragen stellen.
Das soll's, oder möchtest du der Gamescom noch was anfügen? Also du hast ja noch mehr Spiele angeguckt. Ich habe sowohl in BMW als auch in Mercedes Spiele gespielt und mich gefragt, ob ich das selber tun würde. Waren aber auch diesmal mal wieder ganz interessante Kfz-Inhalte. War ja auch Hardcore-Gaming-Fokus, die beide ganz gut ankamen. Oder auch gar nicht gut, aber auf jeden Fall gelesen und kommentiert wurden.
Ja, also wann fängt Wolfgang an, die E-Klasse zu benchen?
Ja, ist ja leider nur Cloud-Game.
Ja. Ja,
also das ist der BMW schon besser, weil da wird ja im Browser gespielt.
Also für mich sind das komplette Spielereien, wo man halt einfach nur versucht, irgendwie versucht Werbung zu machen auf einer Spielemesse und irgendwie eine Verknüpfung braucht.
Ja, ich war ja, das hatte BMW ja schon eine Woche vorher vorgestellt, hatte Nikolas auch schon was gemacht, dass ja dieses, die nutzen ja Air Console, das ist ein Anbieter für Browser-Spiele, die dann halt im Auto, im Browser laufen. Das hat jetzt auch im Nachgang Volkswagen angekündigt, aber BMW hatte zu Gamescom als großes Thema eine Kooperation mit Mattel, beziehungsweise Air Console mit Mattel, die jetzt erstmals Uno nutzen durften. Und auch mit einem ganz interessanten Konzept, dass jeder Spieler seine Karten auf dem Smartphone hat, aber alle müssen dann halt nach vorne gucken, weil auf dem großen Infotainment-System sind halt ist halt der Ablagestapel. Und und ich habe ja auch Kinder und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir Dinge ohne Handy machen und habe dann zur Verabschiedung ein physisches Uno No Mercy bekommen. Das ist so eine Variante, wo du, glaube ich, nach 2 Zügen jeder in Karten untergeht. Da muss man schon Masochist sein, um das, glaube ich, zu mögen. Das steht fürs Wochenende hier mal anzuspielen. Und stand halt auch wieder vor der Frage, würde ich jetzt nicht lieber so Uno im Auto spielen? Und ich meine, man hat ja in der Regel irgendwie eine Mittelkonsole, wo man was ablegen kann. Oder also, na, und klar muss man es immer dabei haben. Wenn ich kein Spiel im Auto habe, habe ich kein Spiel im Auto. Aber ich weiß auch nicht, würde ich dann, ich würde Stand jetzt auch nicht darauf achten, ob im Infotainment so eine Gemeinschaftsspiele integriert sind. Wobei ich den Ansatz da von diesem R-Konsole eigentlich ganz cool finde, dass man sagt, alle Spiele, die wir da integrieren, sollen auch eigentlich eher so in Richtung gemeinsames Erlebnis im Auto sein.
Ist das dann, ich bin da komplett raus, ich habe keine Ahnung, ist das dann so, dass hat jeder Sitz irgendwie ein eigenes Display? Oder?
In dem Fahrzeug, das war der neue X3, war es jetzt nur vorne das Display. Und jeder hat dann, jeder Spieler muss ein Smartphone oder Tablet verbinden, indem er den QR-Code scannt, der angezeigt wird. Und dann wird halt R-Console.com/sonst was aufgerufen und das Spiel lokal runtergeladen. Ich meine, braucht halt auch nicht viel Uno im Browser. Ne?
Aber da stelle ich mir dann auch wieder die Frage, warum brauchst du dann, also wenn eh jeder sein Smartphone braucht, warum spielt man dann nicht zu viert nur mit den Smartphones und einer als Localhost oder also?
Dann hast du nicht zentral den Ablagestapel. Aber ja, das ist natürlich, wenn du dann zu viert spielst, willst du den anderen natürlich irgendwie auch angucken. Ja. Aber eigentlich muss jeder immer aufs Display vorne gucken, weil da die Karte liegt, die gerade abgelegt. Ja, also deswegen, als es dann noch zum Abschied noch dieses physische Spiel gab, und ich meine, Uno ist ja das Spiel, das siehst du in der Bahn, auf dem Flughafen, in Warteschlangen, überall wird dieses Spiel halt natürlich auch altersklassenübergreifend, insbesondere natürlich bei jüngeren Leuten oder Ü20, U20 oder so gespielt.
Ich muss mich gerade, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre es her ist, dass ich das letzte Mal Uno gespielt habe.
Ja, aber achte mal drauf. Es ist schon, also natürlich sitzen überall Menschen mit Handys und spielen auf Handys und gucken YouTube, aber ich finde immer wieder, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, ist, wenn was gespielt wird, ist es halt heutzutage nicht mehr Skat, sondern immer noch Uno oder Phase 10 oder so. Ja, okay, aber ja, ich glaube, unser persönliches Fazit Gamescom, es war wieder kurzweilig.
Ich hatte ja eingangs schon gesagt, diesmal war es umgedreht im Sinne von, dass die großen Spiele sehr interessant waren, oder die großen Termine, auch Nvidia dann in dem Fall mit eingeschlossen, sehr interessant waren, was tatsächlich, was man da rausziehen konnte, einfach auch mit Fragen, mit Rückfragen oder halt mit Entwicklern sprechen, wohingegen das bei den kleineren Spielen, und da habe ich mir ja auch wieder einige Indies angeschaut, aber ich habe mir die falschen Indies angeschaut anscheinend, weil es da ganz häufig so war, dass ich da ankam beim Stand, keiner wusste, dass ich überhaupt kommen sollte, obwohl ich einen Termin gemacht habe, auch kein Entwickler da war, sondern nur irgendein PR-Typ, der mehrere Spiele betreut und dann meinte, ja, setz dich mal hin und spiel, aber ich kann ja dazu eigentlich nichts sagen, ich weiß von dem Spiel nichts. Also die Erfahrung hatte ich jetzt diesmal mehrmals im Indie-Bereich, was absurd ist. Also das hatte ich so noch kein Jahr, deswegen gab es da auch weniger News dann im Indie-Bereich, weil wenn ich mich da 20 Minuten hinsetze, ein Spiel spiele, das so halbwegs läuft, ich habe keine Ahnung, und dann crasht es irgendwann und dann sagt der BR-Typ, ja, ich habe auch keinen Plan, dann schreibe ich dazu halt auch nichts. Aber was eventuell noch erwähnenswert ist, Pioneers of Pogonia waren wir wieder, das betreuen wir ja tatsächlich relativ intensiv mit unserer Berichterstattung, weil es...
Aus eigenem Antrieb.
Also es ist nicht so, dass wir Geld dafür bekommen würden, wäre schön, nee. Es ist einfach, denke ich, ein Spiel, was uns persönlich interessiert, wo wir auch der Meinung sind, dass es unsere Zielgruppe, also dass unsere Leser das entsprechend auch gerne haben. Und da hat sich wieder die Gelegenheit ergeben, mit Volker Wertig zu sprechen. Das haben wir, glaube ich, getan. Und da gibt es dann auch zwei News zu, wo es auch darum ging, wie geht es jetzt weiter im nächsten Jahr? Denn man hängt ein Jahr Early Access dran und da kommt noch sehr, sehr vieles auf die Pagonia zu. Dazu habe ich was geschrieben. Was, kannst du ja noch kurz erwähnen, was im Vorfeld der Gamescom schon bereits der Fall war. Da gab's, und das ist, wenn wir gleich darüber reden, lohnt sich das eigentlich oder was unser Fazit ist, dann kommt das auch wieder zugute, dann kann ich das nämlich noch direkt aufgreifen. Da gab es nämlich eine Gameplay-Demo, eine Stunde im Vorfeld, einfach über Steam. Kriegst einen Key, darfst du spielen eine Stunde oder darfst auch nochmal eine Stunde spielen oder nochmal, aber es ist halt insgesamt eine Stunde Gameplay zu Lost Records, Plume und Rage, das neue narrative Einzelspieler-Abenteuer nennen sie es von Don't Not, also den Entwicklern, dem Publisher, der für das erste Life is Strange und Life is Strange 2 verantwortlich zeichnet. Und das konnte ich mir also schon vor der Messe, eine Woche vorher oder sowas, gemütlich zu Hause anschauen und habe dann dazu auch schon was geschrieben, was dann am Messedienstag online ging. Da frage ich mich dann auch, warum dann erst genau dann, weil dann ging es natürlich wieder unter, hätte man das ein paar Tage vorher platziert, wäre vielleicht besser, aber ist nicht meine Entscheidung. Ja, was ist das für ein Spiel? Das ist ein Life is Strange ohne Strange, so wie es sich, das war auch der Titel, so wie es sich aktuell anspielt. Also jeder, derjenige, der irgendwie mit dieser Art spielt, Life is Strange oder Don't Knock Not, was hatten die noch, Tell Me Why oder jeder, der irgendwie in dieser Art spielt, der damit was anfangen kann, der damit Spaß hatte, ich glaube, für den ist das dann auch wieder ein Blick wert. Was ich auf der Gamescom noch angespielt habe, wo ich im Vorfeld gar keinen Plan hatte, war Empire of the Ants. Also Echtzeitstrategiespiel in der Unreal Engine 5 mit Ameisen und Insekten. Und ja. Ich dachte, das wird jetzt so eine Art StarCraft 2 und ich navigiere da aus Vogel, aus isometrischer Perspektive meine Insekten- und Ameisenhorden in den Kampf. Aber nein, es ist tatsächlich eher so eine Art, also zumindest im Singleplayer, eher so eine Art Abenteuer-RTS, wo man tatsächlich in Third-End-Perspektive
Gottes Willen. Ja.
seine Ameise durch über 2 Quadratmeter Waldboden oder sowas steuert. Aber weil das halt in der Unreal Engine 5 gemacht ist, also sie sagen selber, es ist fotorealistisch, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es sieht schon sehr, sehr, sehr hübsch aus, dafür, dass das Team irgendwie 15 Mann hat oder so. Und dadurch, dass es halt so eine komplett frische Perspektive ist, als Ameise, unter anderem Insekten, auf diesem, ja, also dass man halt so klein ist einfach, macht es schon was her, dann da durchzulaufen und dann läuft man halt, ne, man hat so Missionen wie suche ich was, sammle was, eskortiere eine Schnecke, du kannst auf der Schnecke dann auch rumkrabbeln und wenn du auf die Augen krabbelst, zieht sie sie ein, es ist ganz süß gemacht. Dann hast du da Ameisenhorden, verschiedene Legionen, die dann über Schere, Stein, Papier jeweils gegen andere kämpfen und dann hast du auch so klassische Schlachten, wo du startest auf einer Seite der Map mit einer Basis, die musst du ausbauen, Ressourcen ranholen, Verteidigungslinien aufbauen, Ameisen rekrutieren und dann halt navigieren, aber halt alles aus Third-End-Perspektive, also man läuft da selber rum. Das fand ich ganz lustig, dazu habe ich auch was geschrieben. Hat irgendwie alle an irgendein Spiel erinnert vor 20 Jahren, von dem ich nichts weiß. Das ganze Spiel basiert auch auf einem Roman, einem französischen, von dem ich leider nichts wusste vorher. Also auch coole Geschichte. Und dann halt wirklich in dem Fall mal eine Indie-Geschichte, die irgendwie Sinn ergeben hat auf der Gamescom, auch wenn da kein Entwickler war. Da war irgendeine PR-Person wieder nur, aber die konnte mir was sagen zum Spiel.
Und du hast trotzdem was draus gemacht.
Ja, Fabian, ich versuche ja immer was draus zu machen. Aber
das übergeordnetste Fazit jetzt. Du hast schon gesagt, hat sich's gelohnt? Ja, also für mich ja. Ich war zwar nicht so spielemäßig unterwegs, aber einerseits viele Personen getroffen, aber auch, man kriegt ja schon, auch wenn man durch die Entertainment-Hallen geht, dieses Gefühl der Branche und wer sind denn die Spieler, die da hingehen und Spielerinnen und einfach ein gutes Gefühl. Deswegen auch, wenn du mal sagst, ja, wer geht denn da hin und stellt sich da irgendwie 1,5 Stunden an und so.
Das machen überraschend viele. Das
teilweise
ist
noch länger. Ja, und ich finde das auch, ich meine, ja, why not? Ich bin, in den 90ern bin ich einmal im Jahr, gab es ja auch nur, also einen Tag immer zu Cebit nach Hannover gefahren aus Berlin. Irgendwie mit einem RE oder eine IC wahrscheinlich, mit 2 oder 3 Freunden. Und da hatte sich das Computerbase noch gar nicht ergeben. Und bin da einen Tag über die Messe, bis man irgendwie am Nachmittag, tut einem ja immer alles weh, obwohl man ja gar nicht so weit gelaufen ist und ein junger Kerl war, aber ist ja irgendwie immer ermüdend und hat einen riesen Beutel mit, ja, ich war da echt auch Beutelratte, ne, was du gekriegt hast, hast du mitgenommen. Dann hat man auf der Rückfahrt im IC, im Abteil, das Zeug irgendwie schon gesichtet und rausgefunden, dass man es am besten am Bahnhof direkt alles wegschmeißt, weil man es doch nicht gebraucht hat. Aber ich finde das jedes Jahr toll und ich glaube nicht, weil ich blöd, naiv und klein war, sondern kann einem schon was geben. Ne? Allein dieses, es ist laut, es ist wuselig. Ich meine, finde, man sollte immer zusehen, dass man irgendwie weiß, dass man kalorienmäßig irgendwie über den Tag kommt, ohne dass man sich da irgendwo anstellen muss. Ich meine,
ja,
das ist preisabsurd. Genau, andererseits also, ist dann wirklich eine Stunde weg, wenn man mal irgendwo was essen will. Das
und sehen ist toll, wir ja auch immer zu.
Ja, also zwar kriegt man als Presse manchmal was, aber da kann man sich auch nicht drauf verlassen, dass man dann bis 18 Uhr nicht irgendwie gar nichts zu sich
hat. Also diesmal lief es bei mir in dieser Hinsicht sehr gut.
Ja. Ich habe mich auch mit selbst versorgt, aber das ist immer so mein Nummer-1-Tipp, ja, nehmt euch irgendwas mit.
Ein paar Bananen einpacken oder so, Müsli-Riegel.
Ja, ansonsten finde ich es
allein viel trinken.
Für den Vibe, den man da vor Ort mal mitbekommt und ja, wenn man irgendwann die Ohren klingeln, dann war es das so. Man muss ja nicht nochmal hingehen. Und Gamescom ist nur einmal im Jahr.
Ja.
So, möchtest du ihm noch was hinzufügen?
Ja, ich stell mir halt jedes Jahr immer die Frage, wäre ich da jetzt eigentlich hingegangen, hätte ich kein Presseticket. Und das hört sich jetzt natürlich wieder sehr dekadent an, aber ich glaube, für mich wäre das wirklich nichts, weil ich einfach überhaupt keine, also ich hasse Menschenmassen. Ich hasse es, umhergeschoben zu werden.
Ja, gut, das muss man sich dann
einschalten. Und den Schweiß und den Gamer-Sweat und was auch immer. Also das ist allein deswegen nichts für mich. Aber die Messe selbst, da dann zu sein, das alles so zu erleben und einfach mit Leuten zu sprechen, von denen man ja weiß, die sind garantiert gleichgesinnt. Und also das ist immer ein Erlebnis, das immer wieder schön ist. Und es ist auch gerade dann halt auch selbst als Redakteur oder gerade vielleicht auch als Redakteur, der ja quasi da ist, um zu arbeiten und das ja auch durchaus dann tut, es ist trotzdem einfach, es ist wie 3 Tage durchgehend Party, weil es ist halt auch jeden Abend dann irgendeine Party, auf die man eingeladen ist. Und da wird man ja durchgefüttert wie sonst was und es man so viele Leute, die man, und inzwischen bin ich ja tatsächlich so lange dabei, ich mache das jetzt halt mit meinem Abi, das ist inzwischen absurde 6 Jahre her, inzwischen erkenne ich sogar Leute wieder von früher, in Anführungszeichen. Also ganz am Anfang war das ja wirklich so, dass ich da alleine neben der Party stand und gedacht habe, ich kenne hier niemanden, was mache ich hier, riesige Menschenmasse, aber inzwischen gibt es immer wieder vereinzelt zumindest bekannte Gesichter. Man kann darüber sprechen, was früher war, was man erlebt hat. Es ist total, es macht einfach Spaß dann, die Spiele anzuspielen, also 2 Stunden Civilization anspielen. Es ist ein Privileg, ist super toll, macht super viel Spaß. Es ist sehr viel Stress dann halt auch immer, gerade hinten raus, das Ganze dann auch irgendwie aufs Papier, ne, auf den Bildschirm zu bringen. Es ist unfassbar nervig im Voraus, in der Planung, vor allem dieses Jahr, wo man ab 2 Monate vor der Messe jeden Tag 20 E-Mails bekommt, ob man irgendein Trash-Game anschauen möchte. Und wenn man diese Mail nicht beantwortet, oder wenn man sie beantwortet negativ, kommt die Mail trotzdem noch 5-mal im Laufe der nächsten 2 Wochen. Also es ist in dieser Hinsicht ein riesiger Hickhack. Und ich würde immer noch behaupten, dass man, wenn es einfach nur darum geht, dass man über das berichtet, was da passiert, was da vorgestellt wird, dass man das wahrscheinlich von zu Hause am PC mit 2 Bildschirmen und in Ruhe genauso gut tun könnte oder vielleicht sogar besser tun könnte als da vor Ort. Aber für die Atmosphäre und für die Kontakte und lohnt es sich aus meiner Perspektive immer wieder. Ich mache das auch nächstes Jahr dann wieder gerne.
Ja, und ich würde auch nochmal sagen, wer sich für PC-Spiele interessiert und auch mal so ein bisschen für die Branche und wie sich auch der ein oder andere Publisher vor Ort präsentiert, was da so die Schwerpunkte am Stand sind und so. Warum nicht? Und klar, diese Wildcard mit über 60 Euro oder ja, 62 oder so waren es da, glaube ich, ne? Das ist schon Wahnsinn, aber das normale Messeticket, klar, dann wird es noch voller an den Tagen.
Also ich würde es sogar nicht halt so aus dem Fenster lehnen und behaupten, wer die Zeit hat und wer entsprechend investiert ist, interessiert ist und begeistert ist für PC-Games oder generell halt für Spiele, der sollte wirklich über diese Wildcard nachdenken, weil es einen erheblichen Unterschied macht, ob man da Mittwochnachmittag entspannt über die Messe läuft oder halt eben durchgeschoben wird. Es kann eventuell das Geld wert sein, ansonsten halt auf jeden Fall schauen, dass es Donnerstag wird und nicht den Samstag oder sowas da verbringen, weil dann tut man sich nur weh. Wenn es halt nur Samstag geht zeitlich, dann ist es halt so, aber das ist echt.
Dann hat man auch eine ganz besondere Erfahrung.
Dann hat man eine ganz besondere Erfahrung, ja, aber dann stehst du halt, also dann generell sollte man sich halt bewusst sein, wenn man sich für Indie-Games interessiert und für die ganzen Indie-Publisher, super, geht auch am Donnerstag noch super, man kommt da immer, also es ist zwar auch eng und voll, aber es sind so viele Indie-Games auf so kleinem Raum, da ist für jeden irgendwas dabei, würde ich behaupten, und man kann da immer mit Leuten reden vor Ort, selbst wenn es nicht konkret die Entwickler sind, sind da andere Leute, die sich für das Spiel interessieren, man kann das anspielen, man kann es sehen, das funktioniert super. Wenn man sich halt wirklich nur für die ganz großen Dinger interessiert, sollte man sich bewusst sein, dass man da an den Publikumstagen auch deutlich länger als nur 1 Stunde warten kann. Muss.
So, und jetzt mache ich hier nochmal ein Segway, ja, wie er im Buche steht. Und dann hat man sich die ganzen Spiele angeguckt, freut sich auf die, kauft sie möglicherweise auch im 3 Tage Early Access, Deluxe, Gold,
das ist ja auch Premium wieder so ein Edition, Unding, aber darauf gehen wir jetzt gar nicht erst ein.
Und legt sie auf seinen Pile of Shame. Und da, jetzt leite ich zur Sonntagsfrage vom letzten Sonntag über, da wissen immerhin knapp 70% unserer Leser, worum es sich handelt. Nämlich um einen großen Haufen an ungespielten Spielen, die man entweder wirklich gekauft oder bei einer der unzähligen Gratis-Aktionen, die ja insbesondere im Epic Games Store wöchentlich stattfinden, mitgenommen hat und eigentlich ja immer schon mal spielen wollte, aber einfach nicht dazu kommt.
Diese Option mit den Gratisspielen oder was wir auch noch hatten, also generell, wie kommt das eigentlich zustande, falls du so einen Pile of Shame hast, das kann ich jetzt direkt vorwegnehmen, weil du es schon angesprochen hast. Da habe ich mir selber erstmal im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, ja, wie kann das eigentlich sein? Und ich dachte halt einfach, man kauft die Dinge halt, wenn man sich dafür interessiert und kommt nicht dazu, sie zu spielen. Also ist es bei mir.
Aber also die Augen waren größer als der Magen.
Ja, also ich denke mir dann halt, also das ist teilweise auch wirklich vielleicht so eine Art Coping-Mechanismus, wo ich mir schon denke, ich habe eh keine Zeit, das zu spielen oder eh keine Muße, mich dann abends nach einem vollen Tag hinzusetzen und das zu spielen. Aber komm, kaufst es wenigstens, dann hast du ja auch schon was für dein Feeling getan. Es ist schlimm. Aber tatsächlich hatte die Option, ich kaufe interessante Spiele, wenn ich Bock drauf habe, wenn ich sie sehe, dann habe die hat nur 10% und die Option mit, die kaufe ich, weil ich sie direkt spielen wollte, da kam aber was dazwischen, die hat immerhin 36%, aber die größten Optionen mit 57% und 62% sind tatsächlich, das Spiel war leider zum Tiefstpreis im Sale, was hätte ich denn machen sollen, außer das kaufen? Und ja, ich greife regelmäßig Freebies, Goodies und Epic-Gratis-Spiele ab. Und die Option im Rahmen von Bundle-Aktionen, also zum Beispiel Humble Bundle, bekomme ich auch Spiele, an denen ich nur so halbwegs interessiert bin, die hat auch 41%. Also das sind tatsächlich die drei größten Sünden, die zum Pile of Shame beitragen. Ne? Spiele, die ja, im Tiefpreis im Sale sind, Sünde, die man mitnimmt, ja weil weh, ne? Billig.
Ja, die Gratis-Option tut ja nicht weh, ne?
Nee, außer, die tut nicht weh. Mal
weh tut, wenn man
aber da denke ich mir, also doch, sie tut halt in dem Sinne weh, dass man natürlich darüber informiert bleiben muss und sich jede Woche in diesen Epic Game Store einloggen und das Ding abgreifen muss. Und ich weiß ja, das wissen wir aus vorherigen Umfragen schon, wie diszipliniert unsere Leser das teilweise machen. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, du, wenn da jetzt wirklich ein Spiel dabei wäre, auf das ich Bock hätte, dann hätte ich mir das eh schon längst gekauft und gespielt.
Aber, ja, aber du bist halt nicht jedermann,
Fabian. Nee, das sowieso ja nicht. Diese ganze Sonntagsfrage war auch interessant, weil wir vor ein paar Wochen eine Umfrage zum Steam-Account hatten. Ja. Und da hatte ich ja, das habe ich damals auch im Podcast erzählt, dass ich es bereut habe, da hatte ich die Umfrage mit wie viel Prozent des Wertes deines Steam-Accounts, und das kann man über Steam.db nachschauen, entspricht oder geht auf ungespielte Spiele zurück. Also Spiele, die nicht nur nicht durchgespielt sind, sondern die tatsächlich noch nie gestartet wurden. Und die Umfrage habe ich schon gebracht und da habe ich bei 50% aufgehört, weil ich dachte, kein Mensch hat über die Hälfte seines Steam-Katalogs noch nie gestartet. Wer würde denn sowas machen? Das ist ja absurd. Und die Umfrageoption war leider, sie hatte einen sehr, sehr langen Balken. Und jetzt wissen wir, dass es sogar noch 4% gibt, die mehr als 90% nicht gespielt haben, 6%, die mehr als 80% nicht gespielt haben, 8%, die mehr als 70% nicht gespielt haben, also kumuliert, da kommt das andere noch jeweils mit dazu. Ne? Also wenn ich mir hier anschaue, wer hat mehr als 50% seines Steam-Accounts nicht gespielt, das sind 40-50% bei uns im Forum.
Wir sind halt in der Natur
Sammler.
Jäger und Sammler. Ja, und natürlich jagen und sammeln wir am liebsten das, was uns direkt in den Mund fällt, ja, siehe die Gratis-Mitnahmen, aber wir jagen und sammeln auch gerne das, was mit wenig Aufwand mal so mitzunehmen ist, obwohl man noch gar nicht weiß, ob man das essen wird, bevor es schlecht wird. Aber Spiele werden ja nicht schlecht. Es kann natürlich sein, dass Spiele, bevor man sie dann irgendwann spielt, keine Online-Funktion mehr haben, aber
Augen auch bei Ubisoft-Spielen.
Dann war es ja damals nicht so teuer oder vielleicht sogar umsonst. Ja, wir könnten die jetzt noch ewig breittreten, die Sonntagsfrage.
Ja, ich will auch gerne noch eine Sache aufgreifen.
Ja, weil das dann für meiner die Meinung nach, eine gönne ich dir noch.
Ja, weil das meiner Meinung nach die interessanteste Frage eigentlich war oder die zumindest die generell diese Fragestellung. Was hat denn dieser Pile of Shame eigentlich für einen Einfluss auf das Gaming-Verhalten? Ja, und einerseits kommt dabei raus, dass die meisten diesen Pile of Shame nicht unbedingt irgendwie systematisch angehen. Also 90% sagen, sie sind darum bemüht, systematisch aktiv das Ding kleiner werden zu lassen. Aber die allermeisten, 66%, sagen, Spiele im Pile of Shame, die behandle ich ganz genauso wie Spiele im Shop. Also die macht für mich keinen Unterschied, dass ich die besitze. Ich würde sie deswegen nicht eher spielen als Spiele im Shop. Mhm. Was ich krass finde, hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Differenz ist. Und inwiefern beeinflusst dieser Pile of Shame konkret das Gaming-Verhalten? Und da war ich auch wieder überrascht, Weil zum einen 45% sagen, nein, das beeinflusst mein Gaming-Verhalten gar nicht. Gut, ist natürlich dann wieder hier Selbstauskunft. Insofern weiß man natürlich nicht, inwiefern das beeinflusst wird. Wir haben jetzt hier leider keine empirische Studie, doppelblind und als Querschnitt, aber naja. Aber immerhin 40% sagen, sie selektieren beim Kaufverhalten stärker aus. 27% sagen, sie interessieren sich einfach weniger für Neuvorstellungen, was ja auch für die Branche im Grunde genommen relevant ist für die Industrie. 16%, und da gehöre ich selbst auch definitiv mit dazu, sagen, sie konzentrieren sich verstärkt auf kleinere Spiele. Also ich bin inzwischen hauptsächlich interessiert an kleinen Indie-Games, die ich an einem oder an zwei Nachmittagen oder zumindest an einem Wochenende durchspielen kann, weil ich, wenn ich sehe, dass da ein Spiel ist, das 150 Stunden Spielzeit will, da habe ich nämlich nicht die Muße für einfach dann. Ne? Und da sind noch mehrere interessante Optionen drin. Die waren alle jetzt nicht so viel angeklickt wie die hier. Aber das, ich finde, das ist schon interessant, was man eigentlich noch mal tiefer gehen und untersuchen kann, inwiefern das Gaming-Verhalten wirklich davon, dass dieser unfassbare Überfluss besteht und auch angenommen und gekauft wird, eigentlich verändert wird und was das für die Entwicklung neuer Spiele vielleicht bedeutet. Oder auch nicht.
Punkt. Fabian, das war, glaube ich, Episode 80, ne? Hatte ich, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt. Und das stimmte, glaube ich, auch.
Sollte so sein, wenn ich meine
Audiodatei erinnere. So. Mhm. Wir sprechen uns schon in der nächsten Woche wieder.
Verrückt.
Wobei wir auch schon mal kundgeben können, dass du ab Mitte September bist du noch mal im Urlaub. Dann suche ich mir aber andere Sparringspartner.
Ja, oder wir nehmen was auf vorher. Oder irgendwie so eine Mischung. Also das wird schon irgendwie möglich sein.
Am besten aber nichts, was irgendwas mit Gaming-Benchmarks unter Windows zu tun hat. Nee,
das kann man eine Woche später wegschmeißen. Also. Aber wir finden schon was. Also es wird auf jeden Fall durchlaufen jetzt. Nach Plan zumindest wird es jetzt wieder durchlaufen bis zur nächsten Sommerpause oder so. Wöchentlich.
Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster.
Aber wir haben es letztes Jahr auch geschafft.
Aber es war ja schon immer so. Ja. Genau. In diesem Sinne. Kommt gut durch die Woche. Ich wünsche Holger und mir selber nochmal viel Glück bei der ganzen Windows-CPU-Bencherei.
Ich euch auch.
Die wir dann morgen mal in Angriff nehmen werden, dass da irgendwas Gehaltvolles bei rumkriegt und nicht direkt nach 2 Stunden wieder alles eingerissen wird von irgendeinem Update oder irgendeiner neuen Erkenntnis. Und sprechen uns in der nächsten Woche. Fabian, da müssen wir noch mal gucken. Da steht ja die IFA an. Ich werde ab Mittwoch auch unterwegs sein. Eigentlich erst ab Nachmittag, Sonntag. Ja, wir klären noch mal, wann nächste Woche der nächste Podcast erscheint.
Und vor allem,
sollte es später werden. Genau, sollte es später werden, melden wir uns. Ansonsten lasst euch überraschen, wann es denn soweit sein wird. Dir ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Tschüss.
Ciao, macht's gut.